Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zu den Rennspielen auf den GameCube.
Das geht ja recht fix wahrscheinlich.
Es geht, obwohl ich habe einige Titel hier stehen, aber vom Belang sind wirklich nur zwei oder drei von hier. Bei Wave Race haben wir mehr als genug dort gequatscht. Was jetzt so Third-Party-Sachen angeht, ich hätte, auch wenn es das für andere Konsolen gab, aber ich habe auf dem GameCube Automodelista damals gespielt. Ich glaube von Capcom, und das war eines der wenigen Cell-Shading-Rennspiele.
Mhm. War das das, wo man so kleine Mini-Autos
hat? Nee, das war richtige Autos, nur dass du eben Cell-Shading-Grafik hast. Ist, richtige.
Und richtige Automarken auch. Richtige
und eine weitere Besonderheit, es hat ein Musikstück drin, was den aus der Werbung diese bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Apotheker Sample benutzt hat für eins der Lieder.
Was?
Ja. In Deutsch? In Deutsch, ja. Für Risiken und Nebenwirkungen, das müssen wir uns danach mal
anschauen. Ist da Crash noch drin oder was?
Ja, es wurde da noch verbaut in irgendein Techno-Lied oder sowas. Und ich denke, höre ich das gerade richtig? Was ist denn das da?
Ne? Das ist ja super geil.
Echt? Ja. Wahrscheinlich.
Ja, die haben dann in den Jingle
Ratiofahren
gesungen.
Ratiofahren, ja, Autofahren, Ratiofahren. Das Automodellista war aber ganz interessant, weil so Cell-Shading-Rennspiele gab es sonst nicht, von Capcom auch, dann selbst gewesen, wenn ich mich nicht irre, und hat auf jeden Fall mal was anderes dann damit gemacht. Es gab die ersten beiden Burnouts auf dem GameCube noch. Von den ganzen Multiplattform-Geschichten, für mich Burnout war eher eine Xbox-Serie. Ich habe es auf der Xbox eher gespielt und leider das beste Burnout, da war der GameCube leider auch schon am Absteigen. Das dritte Burnout ist nicht mehr dafür gekommen.
Das beste.
Burnout 3, eins meiner absoluten Rennspiel-Lieblingsgames.
Hast du einen Untertitel?
Das war Point, Point of Impact war der zweite. Hier Takedown. Burnout 3 Takedown ist es gewesen. Ich habe, ich sag's aber, über 2.500 Takedowns im Singleplayer
das
einfach
so
gemacht.
Geil, das Spiel.
Das war großartig. Also Custom Soundtrack an und das. Ich hätte es mir fast nochmal jetzt gekauft für die Xbox 360 als Download. Nur, du kannst keine Custom Soundtracks bei Xbox einspielen auf der 360 machen. Für mich ist das ein wichtiges Feature, dass ich meine eigene Musik dort rein
mache. Aber das hatte doch so schon so einen geilen Soundtrack.
Ja, aber Avril Lavigne kommt auch im Radio ab und
das war, das war Burnout 5 mit Avril Lavigne.
Das hab ich nur geraten jetzt, aber okay.
Ja, bei Burnout Paradise ist Girlfriend mit dabei, als erster Track, der spielt. Wenn du die Custom Soundtracks reingetan hast, die Musik wurde auch so Slow-Motion-mäßig eingebunden ins Spiel, wenn du die Takedowns gemacht hast, da wurde also auch deine Custom-Musik dann dazu gemacht. Das war echt, ich habe mich so reingehängt, das Spiel, das hat so viel Spaß gemacht, leider eben nicht auf dem GameCube. Der zweite Burnout ist aber auch noch ziemlich cool gewesen, weiß ich noch, ne? Das waren eben doch eigenständige High-Impact-Spiele sozusagen, wo du auch in ganz kurzen Reaktionen-Zeiten dann dem Verkehr ausweichen musst. Und
ich weiß nur noch, dass der erste gemacht. Geflimmert hat, wie scheiße,
zum Beispiel auf der PS2. Sagen.
Ja. Auf dem GameCube ich stell mir gerade vor, wie Gregor seine ganzen Takedowns zu Summer of 69 macht.
Naja, es war nicht Summer of 69, aber da war gerade ein Bryan Adams Album draußen, als ich gespielt habe.
Wundert mich nicht.
Da habe ich East Side Story gehört währenddessen. Das war schön. Okay. Cell Damage habe ich hier noch aufgeschrieben, auch ein Cell-Shading-Rennspiel, aber das war so Comic-Toon-Autos irgendwie, weiß ich noch. Ich habe es aber nie gespielt, nur in den Zeitschriften dann was darüber gesehen. Könnte man Kirby Air Ride als Rennspiel klassifizieren?
Ja, wenn man nur einen Knopf benutzt, ja.
War das eigentlich das richtige Kirby 64?
Nee, Nee, 64 war ja dieses Shards of Crystal Shards und so weiter, und das war ja ein richtiges Jump'n'Run von der Seite, ne? Ach so. Was dafür gekommen ist. Aber dieses
Air Ride. Ich erinnere mich dann noch an so ein N64 Video Ausschnitt.
Genau, es sollte mal auf dem dem N64 rauskommen, und es hat sich dann so verlagert, dass es erst auf dem GameCube rausgekommen ist.
Magic
Kirby's Air Ride.
Kirby's Air Ride,
die absolute Blamage.
Also ist dann dazu. R-Racing Evolution hatten wir auch kurz mit dem Pac-Man dann dort gesprochen.
Weiß ich nichts drüber, nur dass das irgendwie eine Story mit zwei Mädels ist, ne?
Das erste Ridge Racer, was kein richtiges Ridge Racer mehr war. Also vom Spiel hat es mir nicht wirklich dann gefallen. Simpsons Hit and Run
GTA-mäßige
war es, ne?
Das war von Radical Entertainment. Das hat man auch gemerkt. Das war sehr wie deren Hulk-Spiele und auch später, wie man merkt es noch am Prototype und so. Das hatten die einfach auch so lustige, und für Simpsons hat sich das auch angeboten, weil da brauchtest du nicht so viel Spieltiefe, und deren Spiele waren immer relativ oberflächlich, aber so die Stadt hatten sie echt schön umgesetzt, und ich habe das komplett durchgezockt, und das war richtig gut.
Kann man auch den Plow King nämlich kriegen, ne?
Den was?
Den Schneeflug.
Ja, genau. Schnee.
Also ich glaube, das ist auch schon retrospektiv. Es gab ja später nochmal von EA ein Simpsons-Spiel, was ganz okay war, stellenweise, das, wo sie diese vielen ironischen Veralberungen von Videospielen drin,
mit Metal of Fame
und sowas alles, ne? Genau, das war okay, aber insgesamt das Beste bisher war eigentlich schon dieses Hit-and-Run-Spiel.
Ja, ich hatte es auf der PS2 gespielt einige Zeit lang und es ist ein echt cooles Ding gewesen, da kann man Simpsons-mäßig vor allem wesentlich weniger falsch machen als das schlechteste Simpsons-Spiel, was das Wrestling-Spiel auf der PlayStation 1 ist.
Alter, das muss ich letztens auch einspielen für die Wrestling-Spiele bei uns.
Ich habe im Strahl gekotzt, du kotzt den Gegner dort nur pinnen, wenn du den auf den Bauch legst. Ja, also genau andersrum. Wenn der Typ normalerweise auf dem Rücken liegt, um ihn zu pinnen, man muss ihn physisch auf den Bauch drehen und erst dann kann man das 1, 2, 3 machen.
Das war einfach ganz merkwürdig, war da auch der Gärtner irgendwie dabei, dass man mit der Misthake.
Es ist alles scheiße gewesen. Wave Race hatten wir ja gequatscht. Zwei Rennspiele sind eigentlich die aber wirklich wichtigen dann auf dem GameCube dann gewesen. Einerseits natürlich Mario Kart Double Dash. War ich kein so großer Fan von.
Ich auch nicht.
Ja, das Konzept war ein bisschen komisch mit
den Schlechtestes Zweifel. Mario Kart.
Nee, das stimmt nicht. Das Schlechteste auf der Wii.
Aber ich hatte mir
erstmal noch viel auf der weniger Wii. Skill der Wii erfordert.
Auf der Wii, das stimmt nicht. Ich habe das online gespielt eine Weile auf einem recht hohen Niveau, glaube ich, und das stimmt nicht, dass es nur Glück irgendwie erfordert hat oder so. Du konntest schon.
Das war sehr gut.
Wenn du dir einen Fahrer rausgesucht hast und dazu auch abgestimmt hast, das Fahrzeug und sowas, dann konnte man auch sehr, sehr gut fahren und konnte auch problemlos da irgendwie relativ gut gewinnen, ohne dass man das Gefühl hatte, das wird durch Glück oder durch Unglück vielmehr dann immer nach hinten durchgereicht. Also
die blauen Schildkröten sind halt, okay, die waren ja halt da schon drin,
ja, in dem
Dingsspiel.
Ja.
Aber die Strecken sind halt nicht mehr so intuitiv wie bei anderen Mario Kart-Spielen. Ich fand das Wichtige bei Mario Kart, weil du spielst das Spiel, du fängst zum ersten Mal und denkst so, Alter, super, ey, du kommst durch den Kurs irgendwie durch, da sind jetzt nicht irgendwelche komischen, krummen Abzweigungen, komische Wege. Und das war bei der Wii-Version, dachte ich manchmal so, Alter, wer hat sich das Streckendesign ausgedacht? Echt Verbrecher. Und Double Dash, okay, gebe ich auch zu, ist jetzt nicht das Allerinnovativste mit dem Wechseln und so weiter, aber durch diese Tunnelsoftware war das eins der Spiele, die man halt auch nicht nur zu zweit oder so spielen konnte, sondern auch im Multiplayer.
Ich mochte die Steuerung da einfach nicht. Also ich fand es auf dem Super Nintendo super, auf dem N64 super und auf der Wii dann auch wieder, aber auf dem GameCube hat sich das für mich immer komisch angefühlt. Ich habe nie reingefunden, wie man das ordentlich spielt, wie man da ordentlich driftet.
Ja, es hat mich nie so lange gepackt, mich dann
war das, ey, so ein Gackel Mario Kart.
Ja, ich habe es nie so lange gespielt, als dass ich mir die Steuerung richtig drauf schaffe und ich muss sagen, ich habe es auf dem N64 übersprungen Mario Kart, weil ich Diddy Kong Racing Fan bin und das mein Rennspiel auf dem N64 ist. Das ist auch super geil, finde ich heute immer noch toll. Ich hatte mir speziell das Double Dash nur gekauft, weil ich gelesen hatte, dass dort eine Version drin ist von der Zelda Collector's Edition mit dabei und dann leider gemerkt habe, in der Version von Mario Kart, die ich gekauft habe, war es nicht dabei.
Es gibt eine bestimmte, die erste war das, glaube ich, davon.
Die erste, die als Bundle mit beigepackt ist, als Bonus dann damit rein gewesen. Aber auch im Pantheon hier, es gibt ja eh immer ein neues Mario Kart für jede neue Generation. Das aktuelle habe ich angespielt vor einigen Monaten bei Nintendo, das für die Wii U. Das scheint wiederum ziemlich cool zu sein.
Das habe ich leider nicht angespielt, das ärgert mich auch so. Aber bei dem Spiel, das war halt auch schwer, das durchzuspielen, weil halt die Gegner, die echt immer am Arsch kleben, halt wie bei den anderen Spielen auch. Und ich weiß noch, dass ich das damals mit unserem Gitarristen in so einer Nacht- und Nebel-Aktion dann wirklich durchgespielt habe, damit halt alle Charaktere wie Pete Piranha und so dann freigeschaltet sind.
Sollen wir für den nächsten Gig üben, nach schalten wir Pete Piranha frei.
Mit seinem komischen Röhrenmobil und so. Und da waren halt echt lustige Sachen bei. Und da waren auch viele Strecken, muss ich auch sagen, die nicht so besonders gut waren.
Es ist nicht dann auch von wegen Nintendo, neuen Nintendo-Charaktere, der erste Auftritt von Baby Mario und Baby Luigi und Baby Peach oder sowas.
Also auf, Baby Mario und Luigi auf jeden Fall. Und ich
glaube, das ist auch dieser Circuit, wo man nur im Kreis fährt, wo man echt denkt,
der war super schlimm, ey. Aber genau,
wo man aber mehrere Runden fährt dafür.
Ja, das Kart-Design war auch so ein Ding. Ich meine, also Mario Kart war immer mit richtigen
Go-Karts. Ja, das war echt so Babyschaukeln.
Und nicht, genau, und dann mit einem Kinderwagen über die Strecke holbern. Und die sind ja auch nicht irgendwie breit, wie es eben Renngefährte sind, sondern die sind so in die Höhe gebaut, so wackelig und so, mit einem Radstand von 50 Zentimeter.
Ja, das haben sie bei den neuen Sachen auf jeden Fall bei Mario Kart 7 auch gerade auf dem 3DS und so echt wieder weitaus besser gemacht, halt mit dem Design.
Ich, ja, ja.
Wobei ich generell kein Freund davon bin, das muss ich mal sagen. Dieses Feature hätten sie sich immer klemmen können von mir. Also ich habe nie das Bedürfnis gehabt, da selber meine Räder an ein Gehäuse und dann noch einen Fallschirm da dran zu schrauben. Dieses Zusammensetzungsfeature ist bei Mario Kart von Arsch.
Ja gut, aber das ist ja bei Mario Kart 7 ist ja noch ein bisschen anders. Das ist halt, entweder bist du richtig gut mit dem Gleiten, dass du halt weißt, wann du halt wieder wechselst in den anderen Modus rein. Das kannst du ja selbstständig noch machen, anders als aber bei dem Sonic-Spiel.
Aber kompliziert ist das, oder was? Ja, ich finde es einfach unnötig. Ich will da keine Statistiken sehen, wie sich das auf das dann auswirkt und so. Die sollen mir einfach ein Auto geben und fertig. Keine
haben. Schon. Wenn man jetzt den Super NES-Teil mal betrachtet und dann die anderen Spiele danach kamen, was halt sich, zwei Sachen, die sich gravierend geändert haben bei den Mario Kart-Teilen, war einmal, dass halt normalerweise fährst du über die Felder rüber, die sind dann danach deaktiviert. Das heißt, wenn du halt scheiße fährst, dann kommst du halt nicht mehr über ein Feld raus, um dir ein Fragezeichen auszuwählen. Bei neuen Spielen waren es halt immer diese Blöcke und du hast jede Runde wieder die Möglichkeit gehabt, dir ein Special auszuwählen. Und das mit den Münzen, dass du halt schneller wirst, wenn du Münzen einsammelst.
Ach, stimmt, ja.
Und das Feature, wenn das halt die beiden Sachen wieder mal mehr ausreizen würden, dann wären die Spiele auch mehr skillbasiert und nicht mehr so von wegen random, ich kriege eine blaue Schildkröte und fahre scheiße.
Das ist wirklich so, dass sich am Super Nintendo haben sich die Münzen, glaube ich, nicht auf die Geschwindigkeit ausgewirkt.
Doch, natürlich, das weiß ich noch, ja.
Das stimmt. Ja, ich glaube, es war nur, dass wenn du 0 hattest, hast du dich umdreht, aber ansonsten waren die Münzen egal. Nee,
ab 10 Münzen warst du schneller als vorher, kriegst du mehr Topspeed und bei 20 glaube ich auch nochmal.
Echt? Du konntest, glaube ich, maximal 10 sammeln.
Also ich
bin nicht mehr sicher.
Es kommt mir auch sehr neu vor gerade im Moment. Ich habe auch die jahrelang Rekorde gefahren und habe nie Münzen eingesammelt. Was soll das?
Die Münzen sind dafür auf jeden Fall ausschlaggebend. Guck nochmal nach. Aber bin ich ganz sicher.
Wenn nicht da, wann? Also irgendwann haben sie dich schneller gemacht in irgendeinem
Teil. Da waren sie in dem Spiel und danach waren sie nicht mehr.
Es gab später noch welche da, wo sie eingeführt haben, dass sie so Wertungen hatten am Ende von Grand Prix mit bis zu 3 Sternen. Da haben die Münzen dann auch eine Rolle mitgespielt.
Guck mal nach. Ich bin der Meinung, dass du auf jeden Fall schneller geworden bist.
Auch nicht besonders schön auf dem GBA gewesen, leider.
Ja, geht.
Was ist das, Circuit?
War für die
Super Circuit.
Das war für die GBA-Möglichkeiten war das schon ganz gut gemacht. Ja.
Mario Kart Double Dash natürlich das eine große Rennspiel und vielleicht der Titel, der auch polarisiert sehr viel in der Fangemeinde, aber F-Zero GX ist dann herausgekommen von Sega.
Ah, stimmt, Alter.
Die Erfindung des Snaking.
Ein heute, also wenn ich heute selbst Videos von dem Spiel sehe, es gibt wenige Rennspiele, die so ein Geschwindigkeitsgefühl dann aufgebaut haben. Ne? Sega hat ja dann das Spiel im Auftrag von Nintendo entwickelt, hauptsächlich für die Arcade. Da gibt es ja die F-Zero AX, glaube ich heißt, die Arcade-Version, die ja kürzlich auch entdeckt wurde. Du kannst ja mit einem Action-Replay-Code die komplette Version freischalten.
Bei der US- oder europäischen Version
kannst du machen. Ist das komplette Arcade-Spiel also vorhanden.
Die dann Strecken dort, sind alle drin.
Innerhalb von dem F-Zero GX und die Heimversion hatte dann eben dann noch mehr Modi, andere Strecken, ein bisschen Story gelöst, glaube ich, noch mit drin. Ich liebe F-Zero, also ich habe es auf dem Super Nintendo bis zum Erbrechen gespielt, auch die N64-Fassung fand ich toll. Mhm. Also mir gefiel immer so dieses pro Framerate kontra Scheiß auf Details auf der Strecke. Ne? Hauptsache so schnell fahren, wie es geht. Und dieser bratzige Metal-Rock-Sound, das Mute City-Theme kann ich heute noch auswendig spielen. Das macht total Spaß und alles. Und Epsilon GX hat dann aber nochmal gekloppt. Ne? Also das hat den Schwierigkeitsgrad so hochgedreht, die Geschwindigkeit, die Grafik, das hat dich so zugeschissen mit Zeug. Es gibt heute eben noch Leute, die auch dafür komplett drauf schwören. Ich fand es fast schon ein bisschen too much.
Mir war es auf jeden Fall too much. Also ich kam irgendwann auf eine Strecke, ich weiß nicht, wer die Strecken, es gab ja manchmal so Boss-Strecken, die irgendwem gehört haben, und da gab es mal so einen schwarzen Typen, der war halt böse, der war auch im Intro drin, glaube ich, und hat den Captain Falcon, glaube ich, war, hieß der am Ende Black Mask? Black Shadow oder sowas?
Das war richtig schwer.
Auf dessen Strecke, da habe ich dann kein Land mehr gesehen, das ging gar nicht mehr, weil da waren Minen, da waren Abgründe, da waren Jump-Pads, die ins Nichts geführt haben, da waren auch rechtwinklige Kurven, die du, das
ja, da kommst du ohne Snaking auch nicht mehr durch dann und Sachen. Und das Problem bei dem Spiel war auch diese Challenges, die waren einfach viel, viel zu schwer.
Ja, leider, Mann.
Also hörst du echt, und diese Strecken, das war einfach richtig, richtig geil, dass du halt um irgendwelche Rohre so rumdrehen kannst. Ja. Und wenn man es jetzt spielt, das
bis
ist halt
dahin echt gut.
Richtig Geschwindigkeit dargestellt im Spiel, was halt bei vielen anderen Sachen, bis auf, ich sag mal, Wipeout jetzt irgendwie, auch komplett fehlt. Dass du nicht das Gefühl hast, dass du wirklich schnell bist. Und dann hast du halt ganz, also die Gegner auch, dass du irgendwie das Gefühl hast, du battlest jetzt wie bei Wave Race, halt nicht ein Typen, der dann bei Mario Kart, der generisch immer erster wird in der Runde, sondern es ist halt immer unterschiedlich, je nachdem irgendwie. Du spielst dann halt gegen 10 verschiedene Gegner und die aber alle irgendwie einen eigenen Charakter haben.
Genau, man hat schon so ein bisschen Hass verspürt, wenn der irgendwie
merkst beim 10. Mal jetzt hab ich den überholt, jetzt bin ich vor dem irgendwie gerade, jetzt muss ich vor dem bleiben, damit ich in der Wertung am Ende vor ihm bin und so.
Genau, also man kann viel über die Charakterdesigns dann sagen in den F-Zero-Spielen, die sind natürlich schon ein bisschen strange amerikanisiert. Dann ist dann die Captain Falcons und hier der Samurai Go oder sowas dann dort hast, aber die haben dadurch so viel Charakter bekommen, dass man auch, das gab es ja auch dieses Rivalen-Feature, ne, wo dann auch angezeigt wurde, der hat es auf dich abgesehen, der haut dich dann ein bisschen mehr dran, das
fand ich bei dem reingezogen. FB, wie hieß es auf dem N64 dann?
F-Zero 64.
Nee, X. Achso, iPhone X, ja. Da gab es ja irgendwie 30.
Das war geil, ne?
Genau. Wo du dann, weiß ich nicht. Also da war es halt dann
war
doch
super.
Ein bisschen zu viel.
Nein, das war aber dann dieses Elimination-Ding eben 30 und wer als letzter übrig bleibt. Und dann hast du eben wirklich das gesamte
Feld, was cool
wegballert, ne? Also, aber das war ja ein Modus, das war ja nicht in allen Rennen dann so, oder? Mit den 30?
Weiß ich nicht. Ich glaube, der normale Rennfeld war mit 30 Leuten drin.
Das war echt schon, wo du denkst, so, Alter, was für ein riesiges Feld.
Aber es gab noch so einen Spezialmodus, glaube ich, wo du auch so ein Survive als letzter und nicht unbedingt.
Elimination,
das habe ich, glaube ich, ganz gerne immer gespielt.
Also es ist halt extrem schwer einfach bei dem Spiel auch durchzukommen, weil halt jeder Fehler, was du meintest mit irgendwelchen Jump-Pads oder irgendwelche Sachen, die halt ins Nichts führen, du wirst extrem dafür bestraft, wenn du halt schlecht fährst, was bei anderen Spielen, wo halt dieser Gummiband-Effekt ist, halt gar nicht vorhanden ist. Und F-Zero ist halt ein richtig qualitativ und so ein richtiges Pro-Racing-Game.
Ja, ist es echt.
Davon finde ich tatsächlich schade, dass es davon keine Wii-Version gegeben hat. Es hat sich ja leider auch nicht so berauschend gut verkauft, damit ich es auf der Wii U spielen könnte, in hochskaliert. Weil ja,
ich glaube, da kommt was.
Meine alte Wii dann, ja?
Hoffen wir es so sagen.
Oh, hoffen wir es nochmal.
Würde ich sagen.
Würdest du sagen?
Für weißt du da was, was wir nicht wissen?
Nein.
Los, rück raus, Spoiler, Marc.
Jetzt sag's mal.
Ja, Spoiler doch mal.
Oder hast du was unterschrieben? Ja, sag doch mal, weißt du schon was?
Ich würde sagen, da kommt was.
Wie, du würdest sagen, du weißt, da kommt was?
Nein.
Guck mal, wie er grinst.
Ja. Nein.
Na gut, wenn es dann kommen sollte, tun wir alle so überrascht, wenn es dann da
Marc
ist. Marc
hat Sachen geleakt. Gleich Nintendo anrufen.
Das gibt wieder Ärger.
Sportspiele auf dem N64, wollte ich sagen. Sportspiele auf dem Gamecube. Über das 1080 Avalanche hast du gequatscht, Hans, bereits. Ja, da fand ich auch persönlich, ich habe es auch liegen gelassen, relativ fix. Da fand ich es auf dem N64 spannender. Aggressive Inline habe ich. Da können wir gleich drüber quatschen.
Aggressive Inline haben auch ganz viele Leute gesagt, dass sie es geil fanden.
Das
war nicht schlecht.
Ja, es war nicht so gut, wie es damals gemacht wurde.
Ziemlich
gehypt in Magazinen und so.
Ja. Das hat so eine Höllenwertung auch kassiert, ne?
Genau.
Aber hat wahrscheinlich auch eine von gegeben.
Nee, aber trotzdem war das auch nicht schlecht. Also es war halt ein typischer Tony Hawk-Klon
mit
Inline-Skates. Und
dafür, dass du hattest ja so viele Tony Hawk-Klone dort gehabt, wenn da ein Kompetenter mit dabei ist und es nicht unbedingt BMX Triple X ist dann.
Matt Hoffman Racing.
Gut, das war ja dann aber die Zeit, oder war das nicht sogar das Spiel, was die ganze Acclaim Extreme Sports Scheiße losgetreten hat?
Was, das Aggressive Inline?
Also sowas wie BMX Triple X war ja auch ein Acclaim. Es gab ja ganz viele von Acclaim.
Ja, Acclaim hatte irgendwann, das war ja so kurz vor Ende von Acclaim. Das ist ja so ziemlich eins der letzten Spiele, das BMX XXX dann. Es hat auf jeden Fall in ihrer Publishing-Linie gut reingepasst. Es war aber im Gegensatz zu vielen anderen Acclaim-Sachen auch eben ein vernünftig spielbares Spiel, das Aggressive Inline. Ich habe es nicht so lange wie die Tony Hawks gespielt, also die Tony Hawks 2 speziell immer noch eins meiner Lieblings-Skate-Spiele. Auf dem PC damals gezockt ohne Ende. Hauptsächlich und Aggressive Inline mir auch aus den Gründen dann dort geholt. Beach Spikers habe ich hier notiert, das war von Sega, das Volleyballspiel.
Tipptopp, ne? Das spiele ich heute manchmal noch.
Das habe ich leider neu gekauft.
Ist richtig, richtig. Was heißt nicht gerafft, das ist ein Volleyballspiel.
Ja, aber trotzdem, immer wenn es zu viert irgendwo gespielt wurde, habe ich nie gecheckt, woher der Spaß
kommt. Ja, das ist super spannend. Das ist einfach.
Ja, aber ich raff das nicht.
Von wie es mal dreht, dann der Bildschirm halt, also dieses, wenn du angreifst, dann dreht das ja immer. Und das Coole ist, wenn man es zu viert spielt, am Anfang spielt man halt sich den Ball zu und einer schmettert und probiert den Ball irgendwie dann nur mal halt irgendwo wegzufischen und dann fängst du an, je länger du das spielst, auch mit Blocken zu arbeiten und mit einer Block vorne und der andere geht halt hinten, dass es richtig taktisch wird. Und du merkst so ähnlich wie bei Virtual Tennis, dass du immer besser wirst dabei bei dem Spiel. Es hat eine extrem geile Lernkurve und das bringt zu viert richtig, richtig,
und richtig Spaß. Und es ist immer noch richtig hübsch auch anzuschauen, das kann man heute noch zocken.
Und im Vergleich zu dem Beachvolleyball-Spiel, was du sehr gerne spielst, dran, ist es auch sehr, sehr gut.
Meinst du live, oder?
Ja, klar.
Ich habe komischerweise übrigens schon immer ein Fable für Beachvolleyball gespielt. Ich hatte am Amiga sogar schon eins, das habe ich auch manchmal gespielt. Ich weiß den Namen davon allerdings nicht mehr.
Auf Amiga, echt?
Ja.
Das kann gut sein. Ich habe auch
den C64 auch, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, da sah die Halle wahrscheinlich auch nach Sand aus.
Es war indoors, aber die Grafik war so simpel, dass man dachte, es ist ein Beachvolleyball-Spiel dann. Ja, Sega hatte eh allgemein während der Ära einen ganz guten Lauf mit Sportspielen.
Sega Soccer Slam.
Sega Soccer Slam mit dabei gewesen, der Vorläufer von dem Mario Striker später auf der...
Das 1:1, das
ist ja Next Level Games, ne? Die es gemacht haben. Ich glaube, speziell das war das Spiel, mit dem sie sich effektiv bei Nintendo beworben haben. Ich habe das Sega Soccer Slam auch ganz gerne gespielt. Ja. Das ist so Hallenfußball-Action sozusagen mit Special Moves und alles. Nur eben dann noch ohne die Nintendo-Charaktere habe ich echt sehr gern gemocht. Und auch Virtual Striker 3, glaube ich, gab es dann.
Das habe ich nie gespielt.
Auf dem Game. Ich habe auf dem Dreamcast, das zweite Virtual Striker, sehr exzessiv gespielt. Na, also es war eins der, also die Grafik hat sehr beeindruckt, aber es war auch knallig schwer. Ich habe mit meinem Bruder dann sehr lange Zeit dann dort gezockt und irgendwann dann auch so gut gekonnt, dass man schön, okay, da kann ich das Tor dort reinmachen. Der dritte, der war, hat mich nicht mehr ganz so geflasht, dann auf dem Gamecube, direkt von der Arcade umgesetzt, aber da war die Luft ein bisschen draußen, aber immer noch ein sehr grundsolides Fußballgame, was ein bisschen anders ist, durch die riesigen Figuren,
ich kann sagen, Close-ups. Die Perspektive ist halt das Problem dabei, dass du halt nicht diese Übersicht hast, die du bei normalen Spielen halt immer hast.
Ja, du weißt, hast, die Kamera ist sehr tief gelegt auf jeden Fall, dass du fast von der Seitenlinie das dann anguckst und dann bewegt sie sich marginal hoch und runter und sowas. Also du musst das Spiel wirklich lernen, vergleichsweise mit anderen Fußballspielen, aber so in dem Umfeld, ob das Sega Soccer Slam, ob hier dann Beach Spikers, die hatten schon interessante Sachen zu bieten gehabt. Du hast natürlich gerade in der Hand gehabt, das ist, müsste das Winning Eleven 6 Final Evolution
Winning Eleven
sein.
6, ja, genau.
Ja, das ist natürlich dann als, hierzu, was war das? Winning Eleven 5 war Pro Evolution Soccer, ne? Damals hier gewesen, das erste Pro Evolution Soccer, glaube ich.
Das war vorher International Superstar Soccer wahrscheinlich auf der PlayStation
noch, ne? Die waren Victory Goal
voneinander getrennt, ne?
War es dann?
Ich dachte eigentlich, dass sie...
Ich glaube, es hieß International Superstar... Nee, Pro Evolution, das hieß vorher schon, glaube ich.
ISS war auf dem ISS Super NES auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht genau.
Also die haben irgendwann mal ja geswitcht oder sowas, weil ich weiß, genau. ich hab auf der PlayStation 1 die japanischen Winning Elevens noch gespielt. Winning Eleven 3 habe ich sehr gerne auf der PlayStation 1. Der, so FC... Nee, nicht Nankatsu, das war... Das war Tsubasa und sowas, aber Shimizu S-Pulse und wie diese komischen Vereine dann dort heißen, das hatten sie richtig geumsetzt, was im Kontrast dazu stand, eben zu den International Superstar Soccer 64 oder Deluxe-Sachen, die dann eben von dem anderen Team von Konami gewesen sind. Und irgendwann hieß es dann, Winning Eleven 5 ist der heiße Shit aus Japan auf PlayStation 2 damals gewesen. Und hier wurde es dann eben als Pro Evolution Soccer rausgebracht. Winning Eleven 6 war dann der Nachfolger sozusagen zu einem Final Evolution, da war auf jeden Fall irgendwas so verbessert gewesen. Ich weiß, dass viele Leute das importiert
haben. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben ja das damals immer auf der Arbeit viel gespielt, Fabian. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich habe PES5 dann immer als LKW-Steuerung verschrien. Dass der Wendekreis der Spieler oder diese Dynamik, die beim Richtungswechsel an den Tag legen, die war viel geringer als bei Winning Eleven 6. Da waren sie viel schneller und knackiger und du konntest aber viel direkter mit denen spielen. Und ich glaube, bei Winning Eleven, hier bei Pro Evolution sogar 3, ist es dann wieder zurück zur LKW-Steuerung gegangen. Dann habe ich dann wieder keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wie das war, aber so war das. Also Teil 6 war auf jeden Fall
dynamischer. Da habe ich heute auch noch super Erinnerungen dran an dieses Final Evolution. Ich glaube, es ist auch das Einzige, was es für ein GameCube gab. Ja, ich glaube, es ist auch nicht im Westen rausgekommen. Nee, es ist nur in Japan.
Und ich habe das damals mit meinen Freunden gespielt irgendwie. Und ich hatte das in Japan, als ich da war. Ich hatte halt mein Spicy Orange Cube halt verkauft, bevor ich nach Japan gegangen bin. Klug. Und habe mir dann noch einen gekauft davon natürlich. Und das Spiel dazu. Und ich habe echt das abends gespielt irgendwie so in der Wohnung. Und das ist wie bei jedem Winning Eleven Spiel. Am Anfang denkst du so, Alter, wieso kann ich denn jetzt irgendwie bei 10 spielen? Wieso treffe ich das scheiß Tor nicht? Das dauert richtig, richtig lange.
Der Marc kann doch jetzt mal die Kommentatorsprüche übersetzen.
Das stimmt. Das
was heißt ne, ne, das ne?
Was?
Oder das? Johann Gurkenkäfer?
Was?
Oder Ibarashi Speedo?
Ja, das ist so, dass du halt jetzt Speed aufnimmst.
Ah, okay.
Das war immer lustig auch, weil meine Freunde haben das auch immer nicht verstanden und haben es dann mal probiert, irgendwie nachzusprechen. Ich habe nur die Hälfte davon verstanden, was sie eigentlich von mir wollen. Das sind richtig, richtig lustige Sachen drin gewesen. Wir haben das auch immer zu viert gespielt und es ist halt sehr, sehr viel schwieriger gewesen, weil es simulationslastiger ist. Jetzt ist PS ja, es hat sich halt gewechselt irgendwann im Laufe der Zeit, dass FIFA eher halt
nicht jetzt.
Findest du?
Also PES ist eher auch noch anspruchsvoller als FIFA.
Also ich fand...
Aber FIFA hat sehr viel aufgeholt gegenüber, wenn du so FIFA 98, 97 denkst. Hat ja
kurz auch überholt, wie ich das mitbekommen habe.
Finde ich nämlich auch, weil ich finde das PS, was ich jetzt gespielt habe, das aktuelle, fand ich halt echt überhaupt nicht mehr so richtig geil.
Also nee, geil ist es nicht, aber es ist trotzdem noch, also es ist kein Action-Fußball oder so.
Ich würde halt ganz gerne mal die N64-Version nochmal spielen und das würde ich ganz gerne auch nochmal reinnehmen.
N64 habe ich noch beide.
Wie sich das anfühlt einfach so, wenn man jetzt nochmal dieses Fußballspiel spielt, was damals halt so
ganz... Ja, das ist aber eben auch dann der andere Ansatz als die Winning Elevens dort gewesen. Ich habe sehr viel Zeit mit dem 64er verbracht. Ich weiß noch, ich habe mich richtig gefreut damals, dass die bei der Uni bei mir gestreikt haben mit irgendwelchen Rechnern, weil ich 3 Wochen lang International Superstar Soccer 64 spielen konnte.
Die sind auch gut gealtert, die kann man heute noch spielen. Also
aber schießt man nicht zu viele Tore, weil die halt
geht
exploit-mäßig sind?
Mm-mm. Also es ist ja auch relativ leicht für dich wieder dem Gegner den Ball abzunehmen. Dadurch gleicht sich das wieder ein bisschen aus und es geht trotzdem viel hin und her.
Okay. Das kann man, glaube ich, dann dort auch machen. War es nicht auch schon, zumindest, dass man Winning Eleven 6 dann gespielt hat, das GameCube-Pad konnte man präziser steuern als mit dem PS2-Pad oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht, warum wir das alles auf dem GameCube-Pad gespielt haben.
Also ich habe es immer mit dem Analog-Stick gespielt und bis zu dem vorletzten, nachdem sie es jetzt ganz rausgenommen haben, habe ich bei Pro Evolution Soccer immer mit dem mit dem Digitalkreuz gesteuert, weil ich das andere irgendwie nicht konnte. Das fühlte sich schwammig für mich an, komischerweise.
Okay, Sportspiele, International Superstar Soccer 2 und 3 gab es natürlich dann auch, die dann die andere Serie gewesen ist von den anderen Entwicklerteam dort, was auch als ISS rausgekommen ist.
Stimmt, so war das, genau.
Ja. Und natürlich die diversen, für die Generation, die Mario-Sportspiele. Du hattest deine Mario Golf, deine Mario Tennis oder Power Tennis.
In Amerika auch Baseball, ne?
Baseball, genau, Superstar Baseball.
Sluggers oder so, irgendwie heißt es, ne?
Super Sluggers, ne?
Ich glaube, das ist der japanische Name, das amerikanische heißt einfach Mario Superstar
Baseball. Das hat doch auch so einen geilen Adventure-Mode. Ich bin da immer so neidisch drauf gewesen, weil ich das unbedingt mal spielen wollte, dass du halt die anderen Leute rekrutieren kannst aus Teams und so irgendwie.
Kannst du immer ausleihen, wenn du willst. Die US-Version habe ich.
Ja, kein gut, GameCube.
Doch, ich kann mal umstellen. Auch. Das muss ich mir echt mal angucken, weil da hatte ich richtig, richtig Bock drauf. Ich bin halt nicht so ein Baseball-Fan. Ich hatte halt für den GameCube noch dieses komische, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Oh
Gott, die Konami meinst du? Pro Yukio Team
irgendwas? Pro Yukio, genau. Irgendwie dieses mit den komischen Wunden.
Mit den Gesichtern und der Kappe.
Wie ja, Rayman aussehen, halt so keine Gliedmaßen, nur irgendwie Arme, Beine und irgendwie so
Füße. Ja, ich war tatsächlich, Baseball habe ich beim Sega Saturn aufgehört, damals mit World Superstar Baseball oder wie es hieß. Das habe ich noch ganz gern gespielt.
Da gab es auch tolle zu Heimcomputerzeiten, so RBI Baseball 2 und so, da gab es richtig geile Sachen.
Kann ich den Sport voll nicht mehr begeistern, so finde ich von mega langweilig.
Und am Super Nintendo gab es auch coole Baseballs, Ken Griffey.
Ken Griffey Jr., Baseball. Aber es war noch, das war eher noch meine Football-Zeit auf dem Super Nintendo. NFL Quarterback Club, schwöre ich heute noch drauf.
Keiner weiß warum.
Keiner weiß warum. Ihr habt ja auch keine Ahnung von Football, besonders Marc nicht.
Oh, ja, ich habe neulich eine Runde Madden mit Dennis Richtarski gespielt. Das hat voll viel Spaß gemacht.
Ja,
komm, das war mega spannend zum Ende.
Das Geile war, ich habe mir den Stream halt, oder ich habe mir es angeguckt, bevor es online gegangen ist, im Dingsen. Und es hört halt auf, als unentschieden war. Und dachte ich so, Alter, was ist denn jetzt passiert, wo ich dich noch angeschrieben habe? Und es war halt lustig, was ihr für Sachen erzählt habt, vor allem Dennis.
Ich kannte mich nicht aus, habe ich aber auch gesagt. Aber Dennis hat so getan, als wüsste er, wovon er redet.
Dennis hat, Alter, was der für Sachen erzählt hat. Da haben sie mir echt die Fußnägel hochgeklappt. Wo ich dachte so, Alter, wann hat das letzte Mal Football geguckt, als Tom Madden gespielt hat? Das war echt schlimm, war das.
Für ein Video, und das war wirklich richtig spannend und viel Bock gemacht. Am Ende habe ich mit einem Touchdown in der Verlängerung gewonnen, dann ist es wirklich gut.
Das habe ich mir noch angeguckt, war sehr lustig auf jeden Fall.
Okay, wir schweifen ab.
Das Sportspiele habe ich hier aber auch nicht wirklich mehr stehen, oder hast du da noch einen super duper Sportspiel?
Ich habe schon geguckt, eben, da ist sonst nichts an Sportspielen.
Eigentlich nicht wirklich was. Da würde ich gerne jetzt erstmal zu den Rollenspielen gehen. Und davon gab es auch ein relativ umfangreiches Angebot tatsächlich auf dem GameCube. Es gab eine Handvoll Ports aus vorherigen Generationen. Hat jemand Evolution mal gespielt auf dem Dreamcast seinerzeit?
Nein,
aber das war ein Dungeon-Crawler gewesen.
Mit Random Dungeons, ne?
Mit Random
Dungeons. Wo habe ich denn das gespielt? Nicht auf dem Dreamcast, sondern
auf dem GameCube vielleicht, als Evolution Worlds. Da gab es nämlich es gab zwei Evolution-Spiele, vielleicht auf dem GBA, nee, auf dem Gameboy auf dem.
Wahrscheinlich.
Oder, nee, warte mal. Neo Geo Pocket.
Gab's das? Ich wollte es gerade sagen. Ja?
Ja, es gab eins
fürs Neo Geo Pocket. Da habe ich das gespielt und hab's dann überraschend lustig gefunden. Warte mal, hieß es irgendwas mit ARMS, Evolution ARMS, ARMS.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt auf jeden Fall eine Variante oder ein Spin-off, was rausgekommen ist für den, fürs Neo Geo Pocket.
Ja.
Auf dem Dreamcast gab es eben das erste und zweite Evolution, was dann durch zufallsgenerierte Dungeons, da warst du so ein Nachwuchs Archäologe und musstest dann Geld sammeln, weil deine Eltern sind dann irgendwie total, haben dich verschulden lassen und du musst dann Geld finden und das abbezahlen.
Warte mal, ich muss aber jetzt wissen, wie das heißt. Ich glaube, das hieß ARMS Evolution.
Ja, kannst du mal gerne einmal nachchecken. Mochte ich ganz gerne auf dem Dreamcast. Das waren so 60-70% Spiele sozusagen. Ne? Da kann man Fan von sein, aber es ist jetzt nichts, was jeder spielen muss. Die gab es zusammen auf einer GameCube-Disc als Evolution Worlds zu kaufen. Ich habe es dann, weil ich die schon auf dem Dreamcast hatte, dann aber nicht mehr gekauft, aber ich glaube so für ein Paket. Vor allem, weil der erste Titel ist so der knapp 10-12 Stunden lang und der zweite an die 20. Das ist auch dann eine vernünftige Spiellänge für ein Rollenspiel, als wenn man die dann einzeln kaufen würde. Mhm. Wenn man es da im GameCube-Paket gekauft hat. Summoner 2 hattest du ja schon angesprochen, Trant.
Das war ein Rollenspiel?
Das war ein Rollenspiel, ja. Okay. Also THQ Rollenspiel, ein recht frühes gewesen, aber
Von Volition übrigens.
Volition.
Red Faction-Leute.
Ne? Die Red Faction unter anderem dann gemacht haben und Summoner 2 kam, glaube ich, auch bei vielen Leuten relativ gut an. Ich hatte nie wirklich die Bindung zu der Serie, deshalb habe ich es auch.
Das war auch wie alle Volition-Spiele ziemlich nicht so hübsch, nicht so voll mit Seele, sondern eher so ein bisschen wie gewollt, nicht gekonnt. Aber im Herzen drin war das Spiel von der Mechanik her schon sehr gut. Und scheiße, ich muss mir heute Abend auf jeden Fall nochmal Videos angucken, weil ich keinen blassen Schimmer mehr habe,
wie das ist wahrscheinlich aussieht. Oder du siehst die Videos und ich kann mich nicht im geringsten daran erinnern, was da gerade dort passiert ist. Sehr, sehr merkwürdig, dass dieses Spiel rausgekommen ist, ich muss es auf jeden Fall ausprobieren, weil Virtua Fighter sollte ja schon lange zu einem Rollenspiel werden, das ist ja das, was Shenmue dann geworden ist irgendwann mal, das hat ja seine Ursprünge als Virtua Fighter Rollenspiel gehabt, aber dann kam zu der GameCube-Ära Virtua Quest raus. Hat jemand von euch das mal gesehen?
Nee. Das kommt mir gerade völlig unbekannt vor.
Ja. Du lügst. Können wir bei Marc mal fragen. Witcher Quest.
Nein.
Hast du es mal gespielt? Hast du es mal gesehen?
Gesehen, ja, nein. Nicht gespielt.
Ich hatte es ja kurz ausgeführt, Witcher Quest, dachte ich, oh, wenn jetzt Shenmue damals sozusagen das geworden ist, was das Witcher Fighter Rollenspiel sein sollte, jetzt kommt tatsächlich ein Witcher Fighter Rollenspiel raus, aber es war ein recht halbgarer Mix aus einem selbstkreierten, ich glaube, der war nicht mal selbstkreiert, das war so ein Charakter, der eigentlich nicht viel mit den Witcher Fighter Leuten zu tun hat, der ist in der 3D-Welt rumgelaufen und da gab es so random draufgekloppe, das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen. Gab es Multiplattform dann auch, aber auch speziell, ich hatte es auf dem GameCube dann gespielt, so auch aber eins, was ich dann relativ schnell wieder weggegeben habe, weil es einfach, ich weiß nicht, was sich Sega dann dabei gedacht hat. Das so rauszubringen. Marc, du hattest hier dann Tales, wahrscheinlich noch dein Tales of Symphonia. Show it. Kann ich fast sagen, warte mal, lass mich in der Liste durchgehen, bestes Rollenspiel auf dem GameCube.
Soll ich mal eine Geschichte zu Tales of Symphonia und Baten Kaitos erzählen?
Ja, gerne.
Ich habe die mal irgendwann Anfang des Jahrtausends an einen Kumpel ausgeliehen, dann bin ich irgendwann weggezogen und der auch und so. Und Jahre später schreibe ich dem auf Facebook von wegen, ey, ich glaube, du hast noch meine GameCube-Spiele. Und ich wusste schon, dass die damals relativ teuer waren, weil das sind beides recht seltene Spiele. Und schrieb der so, ach ja, stimmt, ich habe es gar nicht mehr gewusst, dass die von dir waren. Ich habe irgendwann den ganzen GameCube-Kram verkauft. Oh. Hat die auch mitverkauft. Aber die sind ja auch nicht mehr befreundet.
Oh.
Ich war sehr traurig. Es waren US-Versionen von den beiden Spielen und naja, jetzt habe ich sie halt nicht mehr. Ja. Ich glaube, Tales of Symphonia habe ich nochmal nachgekauft, aber Baten Kaitos glaube ich nicht, weil das zu teuer ist.
Ja, also das originale Baten Kaitos oder das Origins? Das
erste, glaube ich.
Ich glaube, das erste ist auch ein bisschen, also kannst du ein bisschen mehr Geld dafür heutzutage bekommen. Also Sachen
verleihen ist doch scheiße, oder?
Ey, ich merke das auch immer, wenn ich irgendwie gefragt werde, so, oh, leist mir die Blu-ray und so. Ja. Jetzt langsam habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Ey, weil
Grunde
es gibt
musst du dann Leute, wirklich selbst
alleine Eddie hat
führen.
Schon wieder Spiele von mir schon.
Ja, Eddie doch auch, sagst du, seit 7 Jahren
Eder hat noch mein Dragon Quest 8, er hat noch mein japanisches Shadow of the Colossus. Er hat, glaube ich, noch die Redaktions-PlayStation 2 bei sich stehen, die er vor 8 Jahren ausgeliehen hat.
Und wenn du ihn fragst, sagt er dann, ja, spielt er aber noch.
Ja, genau.
Arsch.
Ich spiele es dann aber noch. Ja,
ich nehme mich da aber nicht aus. Also ich habe auch schon Sachen ausgeliehen, die ich dann irgendwann Jahre später wieder gefunden habe und habe gemerkt, so kacke, Mann, das ist ja gar nicht dir.
Ja, aber wenn du keine Liste davon machst oder so, ja, das ist halt echt ätzend, dass du mal hinterherlaufen musst.
Und das
musst.
Ist dann wieder, weißt du, was hast du denn davon? Das ist einfach ein reiner Freundschaftsdienst, ist ja auch cool, aber trotzdem dieses Hinterherrennen, genauso wie man Geld verleiht, weißt du, dass du quasi dann selber deinem Geld hinterherlaufen musst, weil der andere es nicht selbst bringt, finde ich echt, es ist so super nervig, ehrlich gesagt.
Komische Attitüde.
Also meistens lasse ich es dann einfach dabei beruhen und denke mir dann, ja, scheiße.
Wenn Fabian schon überlegt, dass ich von Trant demnächst ausleihe.
5 Euro von dir, gell?
Nee, du hast recht.
Ein Geschenk, was man sich dann gegenseitig machen kann.
Tales of auf jeden Fall für mich eines der, ich würde mal sagen, Top 5 Rollenspiele, ohne Scheiß.
Insgesamt
aller Rollenspiele, weil, also deswegen habe ich mir auch gerade ja diese Unisonant, heißt die in Japan, die kommt jetzt nächstes Jahr hier raus, Chronicles geholt.
War ich sehr neidisch, als ich es gesehen habe, also ich überlege auch, ob ich dann die Euro-Version mir
davon hole. So ein schönes Rollenspiel und die haben bei der neuen Version, ich war letztens beim Interview mit Baba-san und die haben die ganzen Soundtracks, den Anfangssong, der wurde in Deutschland, ich glaube, das ist nur instrumental gewesen oder in der US-Version, haben sie jetzt wieder dabei, komplett die japanische Version und auch den von dem anderen Teil. Das bringt einfach total Spaß, das Spiel. Das Kampfsystem ist schnell, ist nicht zu langweilig, die Kämpfe dauern nicht zu lange, die Story ist echt richtig, richtig geil und jetzt hat man auch bei der neuen Version die Möglichkeit, die japanischen
Sprachausgaben
mit dabei zu haben und dann mit englischen Untertiteln
für
und so.
Für die Hardcore-Fans ist es natürlich, glaube ich, recht wichtig.
Es ist sehr, sehr lustig, weil als ich Tales of Symphonia gespielt habe und ich habe die ganze Zeit, ich gucke Conan halt im Original, Detective Conan, wo wir auch beim Sherlock Holmes Podcast drüber gesprochen haben und nachher tritt bei Tales of Symphonia ein Charakter auf und das ist halt der Sprecher von Conan Edogawa und das merkt man auch total, wenn man das dann irgendwie die ganze Zeit so geguckt hat, freut sich dann so, ja, geil, das ist irgendwie der Sprecher und ja, wie gesagt, das ist insgesamt ein tolles Rollenspiel. Das, was Trant meinte auch, dass man so Sachen kochen kann und wie umfangreich das Spiel an sich ist, ist echt schon richtig, richtig gut ja. für...
Ich würde aber auch eine Lanze brechen für die englischen Sprecher, die hatten das ziemlich gut lokalisiert. Das ist eins der Erfolg, also es ist das im Westen zumindest erfolgreichste Tales-Spiel. Die Serie gibt es ja in Japan seit Mitte der 90er auf dem Super Nintendo angefangen und es ist die insgesamt dritterfolgreichste Serie neben Dragon Quest und Final Fantasy, was Rollenspiele also das Ding verkauft in Japan regelmäßig pro Exemplar zwischen 500.000 und 1 Million Exemplaren. Das ist für Japan ziemlich viel und speziell das Tales of Symphonia, weil es dann wahrscheinlich in so eine Lücke geraten ist. Es war lange Zeit das einzige richtig gute, wertige Rollenspiel auf dem Gamecube. Das hat sich auch fast 1,5 bis 2 Millionen Mal im Westen verkauft, was auch Zahlen sind, die nie wieder erreicht wurden. Ein
Gamecube-Spiel? Ja. Im Westen?
Ja.
Das kann wieder nicht sein.
Doch,
wieder
das
ist 23 Millionen Gamecube.
Ja. Na, und da sieht man daran, wie erfolgreich das eben gewesen ist, weil es in so eine Nische dann reingeraten ist. Die Tales-Dinger sind allgemein sehr animehaft, also man muss schon ein ziemliches Fable dafür haben. Die haben auch vor allem ja seit langer Zeit auch diese schönen großen Intros vorne dran, die quasi aus einer TV-Serie dann stammen könnten. Und ich würde vielleicht da nicht ganz so super euphorisch wie Marc dort rangehen. Das ist mein Lieblings-Tales-Spiel insgesamt, aber ich finde auch, Tales-Spiele zeichnen sich einerseits dazu aus, dass die zwar ein flottes Gameplay haben und auch interessante Story und Charaktere dann zusammenbringen und auch öfters mal dann Themen ansprechen, die jetzt nicht normalerweise in Spielen angesprochen werden. Da wird echt oft Rassismus thematisiert und so weiter. Aber bei Symphonia ist es genauso, das ist ein Spiel, was ungefähr für 40 Stunden trägt, aber 60 Stunden lang ist. Na, also es zerfasert irgendwann ein bisschen gegen Ende und irgendwann hast du die ganze Worldmap abgelaufen, ne, und hast die neuen Welten oder die neuen Locations wieder abgemacht, aber geht das Spiel noch 20 Stunden weiter, wo du nochmal in alten Locations x-fach hin und her gehst und du merkst, okay, jetzt könnte es aber langsam auch ein bisschen. Ja, und da leidet auch Symphonia drunter. Ich freue mich, ich habe auch meine Gamecube-Version, die US-Version lange Zeit in Ehren gehalten, aber ich werde jetzt auch dann umsteigen auf die PS3-Version mit dem Remake. Da braucht man sich zum Glück nicht mehr eben diese teure Gamecube-Version geben, um es spielen zu können. Und ich habe es auch nochmal eingelegt, es ist mittlerweile doch schon visuell relativ betagt, leider.
Also man merkt auch, dass der Unterschied, wenn man die PS3-Version sieht von Tales of Symphonia und dann von dem Nachfolger, der auf der Wii rausgekommen ist, da ist der Transfer besser noch gelungen, zu dem, dass es halt besser insgesamt aussieht. Das alte sieht halt auch noch... Ja. gerade in den Nicht-Cutscenes recht altbacken aus.
Ich freue mich schon mal auf das 16:9 alleine, weil das relativ wichtig ist bei heutigen Sachen. Ich will nicht mehr mit Balken spielen müssen die ganze Zeit.
Aber was bei dem Spiel auch gut gelungen ist, was mir bei vielen Rollenspielen einfach fehlt, oder gerade bei den letzten Final Fantasy Spielen, man kriegt spät im Spiel ja diese komischen Drachengleiter, mit denen man rumfliegen kann, die Welt dann selbstständig erkunden kann. Und das fehlte mir halt bei Final Fantasy 12 war das viel zu spät, dass man die Möglichkeit hat, halt rumzufliegen. Und hier ist es echt genau richtig gut getimed. Also die haben es recht gut hingekriegt, dass das Spiel in sich halt stimmig ist.
Das kriegen die relativ gut bei, also so bestimmte Punkte abpassen sind meist ganz gut bei den Tales-Sachen hier gerade. Also ich bin auch momentan immer wieder mal an Tales of Zillia dran, dem ersten. Du hast ja natürlich längst das zweite dann auch schon gespielt. Übrigens, hier, das könnt ihr natürlich auf dem Podcast nicht sehen, aber das ist der originale Kratos. Das ist der Charakter heißt Kratos, Jahre bevor Kratos es im PlayStation 2 Spiel, deshalb war ich relativ irritiert, als dann God of War rausgekommen ist und es um Kratos ging. Nein, das ist eigentlich für mich der originale Kratos. Mit Lloyd und Colette oder wie, ich weiß nicht, wie sie in Japanisch dann hieß.
Wir haben auch gerade, jetzt fängt es ja wieder an mit langsam November und so mit Diskussionsspiel des Jahres und wir sollten irgendwie unsere Top 10 irgendwie zusammenstellen für so eine Sendung, sag ich jetzt einfach mal. Und da habe ich auch, weil ganz viele bei uns Ni No Kuni genannt haben als Spiel. Und es gibt halt relativ wenig Rollenspiele in dieser Generation. Also ich meine, Xbox gibt es hier schon ziemlich lange, dann gab es halt viele Spiele. Aber ich würde echt sagen, dass Tales of Exilia, das ist irgendwie total untergegangen. Und das ist wirklich eines der besten Rollenspiele dieser Generation.
Das ist ein bisschen das Problem dieser ganzen Tales-Spiele, weil es eben so häufig gibt, ne, dass die ein bisschen untergehen. Also ich fand auch, dass Vesperia eigentlich ziemlich gut.
Vesperia ist richtig gut.
Auf der Xbox 360, eines der wenigen Xbox 360 Rollenspiele, das sich lohnt, vielleicht neben Lost Odyssey und Blue Dragon. Das Symphonie war auf dem GameCube cool gewesen und es wird auf der PS3-Version auch für eine neue Generation sozusagen zum Entdecken auch immer noch bereit sein. Also da wird man seinen Spaß haben als Japaner-Rollenspieler auf jeden Fall. Wir hatten parallel auch erwähnt, Fabian, bei den Kollegen, wo die Sachen ausgeliehen hast, die Barton Kaitos-Spiele.
Sachen, die auch in komischen Packungen rauskommen.
Ist das zweite? Nee, das ist
erste. Wie eine Schachtel Pralinen.
Ja, wie so ein Schachtel Katzenzungen oder Toffifee.
Ich hab zu Hause tatsächlich im Wohnzimmer bei mir ein Barton Kaitos gerahmtes Bild hängen.
Das ist so geil, weil die haben halt
vorsichtig.
Die Dingsen, ja, die
ganz normal.
Die Spiele halt nochmal einzeln verpackt in so einer großen Packung drin.
So, sind das beide Spiele zusammen? Na, kommst du mal raus?
Reiß doch die scheiß Schachtel auf.
Du hast halt wirklich jede einzelne Disc in einer so einer Packung drin.
Ach, das ist jeweils nur das eine Spiel, aber die Discs unterschiedlich verpackt.
Ja.
So, das ist
1 zu Disc 2.
Oh, okay. Okay, das ist, ja, stimmt. Es gibt ja wahrscheinlich keine Doppeldisc-Hüllen in Japanisch, oder?
Ja, doch. Du hast ja Dings bei Tales of Symphonia hast du auch
in. Ach ja, stimmt. Da war es ja gerade. Das war es hinter dem Handbuch.
War das auch. Und es gab das andere Spiel, was in der Form nur war Final Fantasy.
Crystal Chronicles, ja. Aber da war auch das GBA-Kabel mit bei. Aber bei mir zumindest.
Was macht denn das für einen
Sinn? Einfach nur schick. Und okay. Ist scheiße, das im Schrank zu stapeln.
Also die Barton Kaitos-Spiele sind von Monolith Software, also heutzutage eher durch Xenoblade beispielsweise bekannt. Mhm. Das waren sozusagen die Sachen, die das Team, nachdem sie für Namco gearbeitet haben, die haben dort Xenosaga, die Serie gemacht, sind ursprünglich mal aus so Restleuten, die bei Squaresoft rausgegangen sind, nach Xenogears entstanden, die ihr eigenes Studio hatten. Barton Kaitos war das erste große Projekt, was sie dann für den GameCube gemacht haben. Und ich weiß, viele Leute nehmen ein bisschen Reißaus, wenn es heißt, okay, das ist ein Rollenspiel, was auf Spielkarten dann basiert. Es hat ein recht spezielles Kampfsystem, wo du deine Moves und verschiedene Zauber und so weiter, du hast ein Kontingent an Spielkarten, was du dann einsetzt, sozusagen, das wird dann repräsentativ durch Monster und Aktionen dann irgendwie dann da dargestellt. Es ist an sich, auch wenn man keine Kartensachen dort mag, es ist eine andere Art, dieses Kampfsystem zu verbauen, und das Drumherum, finde ich, ist ziemlich fantastisch gelungen.
Die Grafik ist echt richtig gut.
Es ist das Äquivalent von Resident Evil Remake, eben du hast gerenderte Hintergründe dort mit Polygonfiguren vorne drauf, und diese Hintergründe sind eben einige der aufwendigsten Renderhintergründe, die es seit den alten Final Fantasies auf der PlayStation 1 gegeben hat. Na, also wo bei der PlayStation 1 eben nur doch die ganzen spezieller Final Fantasy 8 gerendeter Hintergrund, super detailliert und so pixelige Figuren vorne dran. Auf dem GameCube konnte das eben bewegt werden wie Videos, ne? Und da hast du richtig so eine Fantasy-Landschaft mit rot pulsierenden Bäumen, und da konntest du dich teilweise nicht satt sehen in den Locations, wo du dann rumläufst mit den Charakteren, ne? Und dazu gab es eine interessante Geschichte. Der Soundtrack finde ich auch sehr, sehr gut. Das hat so sehr viel so Classic-Touch, ein bisschen so italienische Oper auch noch mal mit drin. Also es sind schon coole Sachen, die dort da ablaufen. Mir gefiel das Prequel besser. Es gab zwei Barton Kaitos-Spiele, das Barton Kaitos und Barton Kaitos Origins, was dann das der nullte Teil sozusagen war, der auch nur in den USA kam, nicht in Europa dann raus. Und der war spielerisch und von der Story her noch ein bisschen sogar durchdachter. Also ich habe gerade ausgeführt, Marc, dass ich Origins, Barton Kaitos Origins mehr mag, den zweiten Teil.
Echt?
Ja.
Okay. Ich habe das nicht so intensiv gespielt, weil zu dem Zeitpunkt war entweder schon wieder der Sprung zur nächsten Generation, oder ich weiß es gar nicht mehr, warum ich das gar nicht habe.
Also der zweite Teil ist ein Prequel, heißt dann Origins Zero oder wie auch immer wahrscheinlich in Japanisch dann aus, und der hat eine ziemlich interessante Charakterriege und mit so einem, ja, Art, will man es Ninja-Roboter nennen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber so ein vermummten Typ, mit dem du da rumläufst, ein Hauptcharakter, hat auch seine Flügel und so weiter. Das sind alles sehr doch ziemlich miteinander verzahnte Stories, und ich weiß, ich habe da noch sehr viel Zeit und daran verbracht, speziell an Zero, und habe dann eben meinen Spaß daran gehabt. Na, leider nicht als Euro-Version erhältlich, das Origins.
Also was bei Barton Kaitos auf jeden Fall noch ganz interessant ist, dass jeder Charakter, mit dem man nachher in der Party zusammen ist, dass er seine eigene Hintergrundgeschichte hat, und man muss die, glaube ich, nicht spielen, sondern man kann die alternativ immer noch zusätzlich sich dazu holen.
Auf jeden Fall dabei.
Und dieses Kampfsystem mit den Karten, das war auch ganz interessant, weil ich halt überhaupt gar kein Fan von Magic the Gathering und so einem ganzen Kram bin. Und es war am Anfang ein bisschen stressig, weil an einem Punkt kam ich halt überhaupt nicht im Spiel weiter. Und bis ich dann mal gerafft habe, so okay, ich muss mein ganzes Deck irgendwie neu organisieren, muss die ganzen neuen Karten, die ich gekriegt habe, reinfügen, damit ich halt überhaupt eine Chance habe gegen die. Und das war halt teilweise wirklich so eine 1-2 Stunden Aufgabe, dass du denkst so, okay, die ganzen Karten kommen jetzt rein, die ganzen Karten kommen raus, die kann ich gebrauchen gegen die Gegner, die nicht. Und weil die Kämpfe sich auch so ein bisschen hingezogen haben, war das für mich so ein bisschen so ein Stressfaktor. Aber die Geschichte war geil. Und das Interessante an dem Spiel ist auch, dass man nicht den Charakter spielt, sondern halt sozusagen das Gewissen des Charakters. Also der Hauptcharakter interagiert mit dir als Spieler und unterhält sich mit dir auch. Das ist das eine und spät im Spiel. Und
fragt dich dann noch immer.
Ja, wie so dieses Fourth Wall Breaking. Also der Charakter dreht sich wirklich zu dir um. Und was denkst du?
Genau. Ne,
mein und Schutzgeist.
Du bist denn so, genau, so ein Schutzgeist, der dann irgendwie so bestimmte Sachen dann irgendwie immer für ihn macht. Und du hast dann auch das Gefühl, dass dir dieser Charakter, der eigentlich der Hauptcharakter ist, Karas oder Kalas.
Ja, ich weiß nicht mehr.
Also Rabe heißt es im Japanischen, also Karasu müsste das eigentlich heißen, dass der, im Spiel dir entgleitet. Das heißt, du rüstest ja deine ganzen Charaktere immer aus und so weiter und so fort. In der Mitte des Spiels, ohne jetzt irgendwie zu viel zu spoilern, nein.
Das ist, ja, das kannst egal, das kannst du gut, die feine Linie finden.
dass der Charakter in der Mitte des Spiels einfach weg ist. Dass der praktisch die Seiten wechselt und der Hauptcharakter, den du die ganze Zeit immer unter deine Fittich genommen hast, wechselt zur bösen Seite über. Und mit dem ganzen Kram, den du die ganze Zeit immer gegeben hast, an geilen Waffen, geilen Karten und so, und denkst dann so, alter Scheiße, da ist jetzt die stärksten Karten, die du im Spiel hattest, die hast du ihm halt alle gegeben, und der verpisst sich damit und wechselt halt die Seiten. Was ein ganz cleverer Zug ist, ändert sich natürlich im Laufe des Spiels dann wieder, aber es ist auf jeden Fall anders. Also es fühlt sich auch anders an, weil du halt nicht den Hauptcharakter spielst, sondern halt eine übergeordnete Rolle spielst in dem Sinne.
Ja, das ist das einzig Negative, was ich aus dem Erfolg von Xenoblade ein wenig mitnehme, dass Monolith eben keine Zeit hat, um noch an einem Batenkaitis zu arbeiten. Es wurde, glaube ich, irgendwann mal kursiert, dass für den 3DS vielleicht eins kommen soll, oder es soll noch irgendwann eins mal angekündigt werden, aber leider ist momentan dann bei Origins dann Schluss gewesen, ne? Das, glaube ich, nicht ganz diese Ebene dann hatte, es hatte nicht mehr, der Charakter spricht dann zum Fernseher sozusagen hin, aber dafür andere coole Sachen, die da verbaut wurden. Wenn du von Karten schon gesprochen hast, Phantasy Star Online gab es auch einige auf dem GameCube, inklusive Phantasy Star Online 3 Card Battle.
Und das war noch von den 4 Online-Spielen, die es gab, für den GameCube waren 3, glaube ich, Fantasy-Spiele. Ja.
Und das, also, das vierte habe ich auch.
Sag mal.
Homeland.
Homeland, ja, das ist hier mit
Spiel zur Serie.
Die Serie, genau.
Genau.
Ja, mit den
Terrorismus und ja.
Da können wir gleich aber darauf eingehen. Phantasy Star Online, die ersten beiden gab es dafür, natürlich so, wie man sie kennt, aber es gab noch ein Offline-Fantasy Star. Obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, man konnte es offline spielen. Das war so ein Kartenkampfspiel auf Phantasy Star Online basierend. Ich weiß, dass ich es leider nie zu einem vernünftigen Preis bekommen konnte, weil es irgendwann relativ selten dann wurde. Und es wird auch noch einigermaßen gehandelt und es soll sogar gar nicht mal so schlecht sein. Ja, deshalb ist es ein Novum, was es nur auf dem GameCube gegeben hat.
Die ersten beiden waren aber zusammen in einem Spiel, ne?
1+2, ja, das stimmt. Ja, die waren dann
auf einer Zeit drauf. Für Phantasy Star Online auf dem GameCube muss ich noch sagen, ein Kumpel von mir hat es da gespielt und hatte so einen coolen Controller, der quasi genau wie ein GameCube-Controller war, aber in der Mitte eine komplette Tastatur.
Genau, das hatte ich gesehen. An der Seite hattest du die GameCube-Griffe und
in der Mitte war eine Tastatur. Und die Analog-Sticks und die Action-Buttons in der Mitte war eine komplette Tastatur.
Also nicht wie dein Xbox-Pad mit den komischen Links dazwischen.
Ja, aber halt groß. Nur richtig groß. Also das hat die Dimension einer richtigen Tastatur gehabt.
Genau, wo jemand einen GameCube-Controller dran geschraubt hat an der Seite.
Also für Konsolen Online-Rollen Spiel ist es eigentlich was ich mir immer noch wünschen würde. So.
Ja, heute kannst du wahrscheinlich mit dem Wii U Gamepad deine virtuelle Tastatur dann da drauf haben.
Ja, genau, im Grunde ist das Wii U Gamepad eigentlich ein gutes Äquivalent dafür oder vielleicht sogar das bessere. Aber ich spiele zum Beispiel jetzt immer noch Final Fantasy XIV und habe da immer noch keine Tastatur angeschlossen, weil ich da keinen Bock drauf habe, weißt du, und kann dementsprechend auch nicht chatten, weil ich werde nichts mit dem Steuerkreuz eingeben.
Kannst du ja dieses für die PS3, das Chatpad ist doch eigentlich ganz okay.
Ja, habe ich nicht.
Da hat leider, glaube ich, keine Beleuchtung.
Also ich müsste einfach nur eine Tastatur anschließen, aber dann halt mit so zwei Dingern hantieren ist nervig. Und das Ding war halt alles in einem. Das war schon praktisch.
Das ist auf jeden Fall praktisch, dass man nicht den verlegen kann, weil der Controller so groß ist, man sofort den gleichen Blick hat. Und zur Not seine Hausaufgaben dann drauf tippen kann. Das wäre sehr gut für den Dreamcast gewesen, als ich dann mit dem hier E-Mails getippt hat mit dem Dreamcast-Controller. Ja. Das war ganz schlimm gewesen
seinerzeit. ASCII war das Ding.
Mir kommt das auch bekannt vor. Ich glaube, wir hatten das früher auch mal in der Redaktion.
So Kleinscheiß abarbeiten können wir natürlich auch bei den Rollenspielen. Lost Kingdoms 1+2 gab es dort, die habe ich nur mal kurz angespielt, die waren aber auch nicht so erinnerungswürdig, waren Dann, ja, typisch Japano-RPGs. Ich weiß nicht, hat man eine Prinzessin gespielt? Ich bin mir da auch nicht absolut sicher. Wahrscheinlich schreiben gleich in den Comments die Fans, Lost Kingdoms waren die Spiele, die meine Kindheit definiert haben, ihr Ficker.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern.
Und passt dort auf. Es gab Mega Man X Command Mission. Ich glaube, es war nicht Mega Man 10, sondern Mega Man X Command Mission, so eine Art.
Mega Man Exe oder so heißt es in Japan.
Nee, nicht Rockman Exe. Das waren ja die, oder? Sind das nicht die GBA-Rollenspiele, die Rockman Exe?
Waren die nicht so komisch mit so einem Interface oder so irgendwie? Na, weil ich habe es in Japan gesehen und dachte so, hey, Moment mal, das ist gar kein Spiel irgendwie so wie Mega Man ist.
Ja, es ist ein bisschen in die Irre führend. Also man denkt, man kauft sich ein Mega Man X für den Gamecube und trifft dann auf Command Mission. Das war eher rollenspieliger als den Jump'n'Run.
Okay.
No? Und ich habe es zumindest dann auch deshalb geflissentlich im Laden übersehen. Jetzt nur mal hier dann drüber notiert, haben wir zwei. Pokémon-Spiele gab es natürlich dann auch dafür. Pokémon Colosseum und Gale of Darkness. Ja. Gale of Darkness habe ich ein bisschen gespielt, Colosseum nicht, aber kann mich erinnern, da gab es auch immer im Grabbeltisch relativ viele Packungen dann davon. Nintendo weigert sich ja eh kategorisch, ein Pokémon-Spiel rauszubringen, was nicht auf den Handhelds ist, was kein großes ist.
Warum denn? Was ist denn der Grund dafür?
Wenn man es nicht mitnehmen und tauschen kann.
Ja. Und ich glaube, man würde sich kannibalisieren, den eigenen Markt, wenn man ein wirklich richtiges, großes Japaner-Rollenspiel im Pokémon-Stil dann, deshalb gibt es ja auch kein Online-Pokémon, ne, wo die eigentlich ohne Ende Reibach mitmachen würden, Nintendo, weil die irgendwie wahrscheinlich sich dadurch dann ihr Core-Geschäft mit den Pokémon-Spielen für die Handhelds abgraben, dann damit. Und ich habe das Gefühl, das waren so halbgare Rollenspiele, wo du merkst, okay, wenn die nochmal da ein paar Jahre Entwicklungszeit reingepumpt hätten und mehr als 3,50 Euro an Geld, dann könnten da noch interessante Spiele dann draus werden. Aber es
gehört aber zu den erfolgreicheren Gamecube-Spielen. Aber wenn man sich diese Liste anguckt mit den Top 20 meistverkauften Gamecube-Spielen, ist Gale of Darkness da auf jeden Fall mit drin. Und so richtig schlecht war es nicht, aber es war halt nicht das, was man sich von Pokémon-Spielen gewünscht hätte.
Das ist Sturm der Dunkelheit.
Sturm, oder so. Ja.
Kenne ich gar nicht.
Oder?
Irgendwie sowas, ja.
Irgendwas mit Dunkelheit war es auf jeden Fall dann im Deutschen. Ja, die habe ich auch beide. Also das Gale of Darkness ein bisschen gespielt, das Colosseum gar nicht. Man hat nichts verpasst, wenn man als Pokémon-Fan die ausgelassen hat.
Nur mal aus Interesse, Gregor, wie viele Stunden nehmen wir jetzt schon hier auf?
Willst du das wissen?
Ich bin mir nicht sicher, ich habe aber Hunger.
Ich glaube auch, der ist schon im Essen. Das Essen ist schon offen, wollte ich gerade sagen.
Wir sind aber auch dann gleich durch. Ich habe hier noch drei Titel stehen und wir sind bei knapp. Was?
Ich habe hier noch einen Haufen.
Paper Mario habe ich noch ein halbstündiges Referat vorbereitet. Yes.
Weil bei dem Titel wären wir auch. Wir sind bei 3 Stunden 50 Minuten.
Ja, das ist gut.
Alter, was?
Zwischendurch mit Pipi-Pausen, wenn man die dann noch dazu zählt.
Da ziehen wir bei Trant ja gleich 2 Stunden ab.
Aber ja, dann fangen wir doch mit deinem Referat an für Paper Mario und das Äonentor.
Die Legende vom Äonentor.
Gregor meckert ja immer, dass das ein schlechterer Teil ist und dass das es ja eh alles nur Wiedermacht von dem, was davor rauskam.
Also ich kann da kein Argument sehen. Es knüpft natürlich an den N64-Vorgänger an und macht alles auch sehr viel Ähnliches, aber schöner und hat ist unglaublich abwechslungsreich, was die Handlung angeht. Da sind ganz viele lustige Sachen drin. Ich erinnere mich daran, dass man so eine Ausbildung zum Arena-Kämpfer irgendwann mal macht zwischendurch. Und ich habe da auch ein bisschen eine peinliche Geschichte zu erzählen. Und zwar, da war ich noch relativ neu in der Branche und das ist schon 10 Jahre jetzt ja her oder so. Und da musste ich so eine Fortbildung machen, so eine Volontärsfortbildung. Und musste 2 Wochen nach München fahren. Und ich kannte zu der Zeit nicht groß viele Leute und wir waren dann in so einem relativ schäbigen Hotel untergebracht oder ich. Und ich hatte wirklich einen Gamecube dabei, der so einen Club-Monitor hatte.
Oh, geil.
Und dann war ich jeden Tag immer in dieser Presseakademie und
habe meinen Volontärskurs gemacht.
Ja. Und abends saß ich im Hotel und habe schön meinen Monitor aufgeklappt und habe am Gamecube da gespielt, während ich auf dem Hotelbett saß und habe das durchgespielt. Ja,
okay, aber das sind natürlich aber auch Erinnerungen, und die man mit dem Spiel verbindet.
Das war sehr schön, das hat mich durch diese 2 Wochen gebracht.
Ist in der fremden Paper Mario, was ich auch gespielt habe? Eins davon habe ich auch gespielt.
Es ist höchstwahrscheinlich das Game, wenn du es auf dem N64 nicht gespielt hast.
Geht auch mal runter in die Kanalisation, ne?
Ja, das ist bei jedem so.
Sehr konkrete Infos, die ich hier liefere.
Kannst du dich an den Zug erinnern und den
Mordfall? Ja, das war toll. Mordfall
im Zug?
Ja.
Die transsexuellen Geister?
Oh, sagt dir das was?
Oder du hast es auf dem Handheld gespielt?
Nee.
Punker Yoshi? Also der Yoshi, der aussieht wie so
ein
Punker-Frisur. Oh, Mann.
Okay, jetzt komme ich doch ins Zweifeln. Also ich weiß nicht. Aber die Legende vom Ionentor, Mann, das habe ich doch.
Und jetzt sag du mir mal, Gregor, wenn Trant überlegt, warum das jetzt nicht so gut ist wie das andere.
Nein, es bedeutet ja nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist per se. Ne? Aber ich sage ja immer noch, das erste Paper Mario ist eins der besten Rollenspiele, die je gemacht wurden. Vor allem nicht nur wegen, wie locker flockig alles dort gemacht wurde, wurde, sondern alleine von Gameplay wegen her. Weil da merkt man, wenn Nintendo sich da dran sitzt und ein Rollenspiel macht, jeder Abschnitt, der das ist, spielt sich anders, bringt innovative Ideen rein, wechselt das Gameplay komplett rum. Du hast so viele tolle Sequenzen aneinander, die dann bei dem Äonentor, bei der Fortsetzung dann einfach nochmal kopiert wurden, anstatt dort zu innovieren. Und das ist das, was ich für mich dann persönlich ankreide. Diese ganze Mordfallgeschichtsnummer gab es genauso im ersten Teil. Na, dann irgendwelche Versteckspiele, die man machen muss oder durch Kanalisation durch und so weiter. Ich hatte das Gefühl, dass ich eben ein auf den Ideen des ersten Teils basierendes, größere, schönere Spiel dort bekomme. Und das hat mich dann nicht mehr so emotional abgeholt, wie es auf dem N64 es noch getan hat. Nichtsdestotrotz, ich habe es sehr gern durchgespielt und auch damals wie das erste Paper Mario auch mit meiner kleinen Schwester gemeinsam. Und die hat sich immer sehr gefreut, vor allem, weil es ja auch wahnsinnig lustige Spiele gewesen sind. Ja, die hatten irgendwie wirklich einen so kleinen subversiven Humor auch drin und die haben sich untereinander eben lustig gemacht und auch gegen Ende hin vor allem durchaus knifflige Kämpfe dann auch gehabt. Ich finde die Umsetzung der Kämpfe in dem Äonentor sogar noch, die Idee, dass du dann auf einer Bühne dort sozusagen kämpfst und dann Zuschauer drumherum sind,
ja, die dich
dann das zujubeln. Sagt mir jetzt
wieder was.
Genau, und dann, es gab ja so einen Boss, der dann einfach Leute aus dem Publikum rausgegriffen hat und dann dir geworfen hat. Diese kleinen Ideen, diese Verzahnung, das ist so richtig schön und charmant gewesen. Für mich eben leider nicht der weitere Schritt drüber als das, was auf dem N64 passiert ist.
Ich fand das halt, Äonentor fand ich auch besser als den anderen Teil, komischerweise. Ich habe beide gespielt. Und allein die Geschichte mit Bowser und dass er halt nicht der Bösewicht dann ist und dann auch noch auf der Suche nach Marios und wer dann jetzt irgendwie der Schurke dahinter ist, da waren so viele lustige Anspielungen drin, auch so eine Geschichte, die irgendwie damit kokettiert, wie normalerweise Mario-Spiele funktionieren. Und allein wenn man Bowser spielt, der dann irgendwie da alles irgendwie zerlegt und die Geschichte mit Peach, die dann irgendwie da am Computer rumsitzt.
Ja, natürlich, das Draufhauen auf Luigi ist mehr bei den Mario und Luigi Spielen, ne, wo dann das Grünkäppchen ja nichts leisten kann und Mario wirklich der Superstar ist, aber das war ja auch zu bedingten Teilen dort vorhanden. Ich finde eben schade, dass die Serie ein bisschen zerfasert ist nach dem Äonentor. Ich habe das Super Paper Mario immer noch gerne gespielt. Ich hatte den Beitrag auf seiner Zeit, Folge 40 oder so, oder 30.
Mit dem 3D-Effekt
genau, wo wir 3D-Effekte haben. So das Problem war, dass es viel von der Innovation weggeschnitten hat. Du hattest ja jetzt keinen Rollenspiel mehr, sondern mehr Jump'n'Run, aber es wurde noch redelastiger und das Problem ist, so interessant und lustig die Dialoge dann oft dort sind, wenn du einfach zugeschmissen wirst in einem Mario-Spiel, wo du dann Gegner hauptsächlich rumhoppst und nur Textboxen wegdrückst, dann geht der coole Humor da auch ein bisschen runter und auch selbst das Super Paper Mario hatte einige Sachen zum Schreien komisch, ja, der Nerd, da gibt's ein Level, wo Prinzessin Peach bei so einem Echsen-Nerd landet, ja, also ein Nerd, aber er ist auch gleichzeitig eine Echse und trägt so eine eckige Brille und so weiter. Es ist vollgestopft mit so Anspielungen und auf Internetforen und Witzen und so weiter. Da findest du so einen Plan von dem, was To-Do-Liste, ja, und dann steht dort, ich muss noch erledigen, in Internetforen über Spiele beschweren, die ich noch nie gespielt habe. Und solche Sachen gehen da leider später ein bisschen. Ich habe das Sticker-Star jetzt nicht gespielt bisher, aber ich habe jetzt auch nicht das Beste drüber gehört.
Ich finde es okay, es hat aber ein paar komische Designentscheidungen. Also ich muss leider auch sagen, dass nie wieder, das war für mich echt eine Enttäuschung auf Wii, das Super Paper Mario. Ich habe mich da echt drauf gefreut. Und das war schon das Highlight. Also danach kam kein besseres mehr bei Mario und Luigi.
Was war das jetzt nochmal?
Das sicher ein bisschen was anderes ist. Das Paper Mario war das auf der Wii mit diesem Ebenenwechsel.
Ah, das war nicht gut,
oder? 3D richtig wechseln konntest, nee.
Schon, aber nicht so gut wie die alten.
Es hat ein bisschen was vom Glanz verloren und es war eben sehr träge teilweise, sehr redelastig und träge. Aber auch, ich habe es durchgespielt vor einiger Zeit, weil ich die letzten Level ursprünglich mal nicht gespielt hatte und am Ende war ich auch gut mitgenommen. Haben sie schon gut gemacht.
Habt ihr das, es gehört jetzt nicht hier rein, aber als kleiner Exkurs, habt ihr das in Mario & Luigi Dream Team Bros gespielt dieses Jahr?
Ja.
Ich habe leider ungefähr so nach 15 Stunden nur so echt die Lust verloren, weil...
Das schwächelt total nachher.
Diese ganzen, also A ist die Welt hässlich, diese ganzen Traumabschnitte sind super abstrakt und komisch konstruiert und dann als dieser Abschnitt kam, wo du den DS so drehen musst und gegen diese riesigen Bossgegner kämpfst, ist so nervig, das ist überhaupt nicht gut gemacht.
Oh, da habe ich zumindest mal einen Bowser gemacht, als ich bei Eddie zu Besuch war und seine Frau ist dran verzweifelt.
Ey, das
und
macht dann, keinen Spaß.
Das war der mit dem da ist irgendwie so ein Berg mit eingebunden worden in diesen Bowser-Kampf und so ein Lava, man muss den Bowser auf den Vulkan schmeißen. Mhm. Ich habe wirklich, glaube ich, 40 Minuten dran gespielt, bis der fertig war.
Also es ist natürlich, ja, übertreibe ich jetzt auch, aber es gibt einfach Sachen, die da dran nicht passen und weiß nicht, ich habe echt keine Lust mehr gehabt, es dann weiter zu spielen.
Aber Bowser's Inside Story auf jeden Fall sehr viel besser,
fand ja, auch, ich. Ja, auch Mario Luigi GBA lustig, Superstar, ja. Wie hieß das?
Superstar-Saga war schon sehr gut, das erste.
Das fand ich richtig gut, ja.
Das ist auch jetzt, je länger diese Serie dauert, desto mehr irgendwie, die haben zwar immer ein paar geile Ideen so drin, aber die trägt halt irgendwie kein 20-Stunden-Spiel.
Auf dem GBA gab es nur eins, oder?
Da gab's ja, das Superstar-Saga und das zweite war Partners in Time. Partners.
Das war schon DS.
Das war auf dem DS und dann gab es Bowser's Inside Story.
Ja, genau.
Gut. Und jetzt eben das Dream Team Bros. Oder Dream Team, glaube ich, heißt es.
Was ich an den Spielen ja immer ganz besonders mag, ist dieses rhythmische Kampfsystem, weißt du, dass du nicht einfach nur
draufspringen und dann im richtigen
Moment. Genau, das ist so befriedigend, weil nicht einfach nur Befehl auswählen und gucken, ob er sitzt oder quasi das Spiel würfelt die Hits für dich aus, sondern du hast selber noch Einfluss drauf.
Genau, das ist es. Und vor allem, es ist dann aber auch nicht zu schwer in der Richtung, es involviert dich so sehr, dass du auch wirklich aktiv mitdenken musst bei jedem Kampf und die Aufmerksamkeit da hast und du trotzdem dich dann auch freust, weil du durch eigenen Skill dann dir Vorteile dort verschaffst, aber du hast eben nicht das Mindless, drück A, klick, klick, Kampf schnell weg. Genau. Und ich finde, habe ich ja eh schon über das erste Paper Mario gesagt, solche Ideen, wenn du an den Gegner gerätst, der wesentlich schwächer ist als du, springst drauf, ist er besiegt, brauchst keinen Kampf machen beispielsweise. Ne? Und dann mit diesen ganzen Abzeichen, ja, die man sich dann dazu packt und alles, da sind super viele Ideen beim GameCube und bei dem
N64. Das ist auch noch so ein System, das fand ich bei dem Gladius cool, ich weiß nicht, ob ich das schon 500 Mal im Podcast erzählt habe, mir sagen alle, ey, dran schafft ihr mal neue Erinnerungen.
Nee, dran.
Aber das war ja auch so ein Rollenspiel von LucasArts, also eher ein Strategierollenspiel, sowas wie Randall Hearts, weißt du, du hast eine Truppe von Gladiatoren gehabt, die sich über die Felder zugweise bewegen können und die konnten auch aufgelevelt und ausgerüstet werden und die Attacken haben dann auch, also dieses waren Kombos, die halt timingmäßig abliefen, wenn du auf dem Feld wie bei Randall Hearts oder Final Fantasy Tactics jemanden angegriffen hast, hast du dann so eine Rhythmusleiste gehabt. Und wenn du alle Punkte gut getroffen hast, dann hast du natürlich mehr Damage verursacht. Und das fand ich super befriedigend. Ja, es ist irgendwie viel spaßiger, als wenn du
solche Elemente helfen auf jeden Fall dann. Ich würde das nicht mit Quicktime-Events oder sowas gleichsetzen, auch wenn es eigentlich ein bisschen ein ähnliches Element ist, zu einer gewissen Zeit einen gewissen Knopf drücken, aber es bringt Skill nochmal ein bisschen irgendwo rein und persönliche Befriedigung. Deshalb, ich finde auch, warum hat man bei Gears of War diesen Active Reload nicht auch dann geil wiederholt, weil es eigentlich eine super Idee.
Und das
Idee.
Ganze ist einfach nur so, das Timing gemischt mit einem geilen akustischen Feedback vielleicht doch, dass es dann macht oder so, finde ich, ist, ja, macht voll Bock.
Bevor wir zu deinen japanischen Sachen kommen, Marc, ich hatte hier auch eins aufgeschrieben. Ich muss der Vollständigkeit halber reinwerfen, Final Fantasy Crystal Chronicles. Das habe ich ein bisschen dort gespielt. Es ist kein vollwertiges Final Fantasy, sondern auch dort irgendwelche GBA-Spielereien, ja, Multiplayer gelötet.
Genau, das hat den Fehler auch. Also du kannst halt das mit mehreren Spielern spielen und einer trägt immer so eine Fackel oder so, irgendwie sag ich jetzt einfach mal, dass du einen bestimmten Bereich beleuchtest und in dem müssten eigentlich alle drin sein. Und wenn du dann mit dem GBA da spielst, dann hast du halt deine Vierer-Party zusammen und das hat bei mir das Spiel auch kaputt gemacht. Ich habe es so weit wie möglich gespielt, aber ich habe es halt auch nicht durchgespielt, weil mich das irgendwann so angenervt hat, dass du halt irgendwie nicht das Spiel komplett irgendwie alleine durchspielen kannst, sondern darauf angewiesen bist, dass irgendwie zig Leute mit dir zusammensitzen und GBA besitzen.
Ja, also ich fand's interessant vom Stil her, weil es dann eben wieder in die klassische Final Fantasy Richtung ging und weniger in dieses Sci-Fi Fantasy, wo die Hauptserie dann hingegangen ist. Also wenn man jetzt nicht unbedingt auf den Stil vom 12er, 10er und dem 13er oder sowas dann dort steht. Aber durch diese komisch verbaute Multiplayer-Nummer ist es nicht meins gewesen. Das Einzige, was ich dann länger gespielt habe, war das auf der Wii, das Final Fantasy Crystal Chronicles oder The Crystal Bearers, was ich durchgespielt habe. Aber das hatte nichts mehr mit diesen hier dann zu tun, sondern es wurden, ja, es war so ein 3D-Rumlauf-Peitschen-Game. Ne? Man musste mit der Wiimote dann so eine Energiepeitsche oder sowas machen. Hatte auch seine Fehler gehabt, aber es war auch interessant, besser zumindest als das. Aber
das waren die Spiele, die irgendwie so ein komisches Charakterdesign hatten. Das hat mir bei Crystal Chronicles nämlich überhaupt nicht gefallen. Es hatte irgendwie so ein komisches kindliches Design.
Ich bin mir nicht sicher, ob das, ist es der Yoshida gewesen, der die Final Fantasy Tactics Sachen dann gezeichnet hat oder nicht. Das kann durchaus sein. Auf jeden Fall war es nicht der Nomura, der die Haupt-Final Fantasy dann zeichnete, dafür zuständig
war. Das habe ich auf jeden Fall auch wieder verkauft dann, weil ich davon echt, also es war grafisch, war es richtig, richtig schön und hatte auch echt coole Sachen mit so Effekten und sowas, aber es war halt spielerisch einfach nicht ein Final Fantasy, sondern eher, weiß nicht, ein Action-Adventure war es eigentlich auch nicht.
Ja, hey, auch die Zahl bis und nichts Ganzes. Man muss was Spezielles für den Gamecube sich ausdenken. Ja, wenn der Gamecube ein Touchscreen gehabt hätte, da gibt es auf jeden Fall auch Touch-Features dann in dem Spiel. So ein Ding wäre es dann gewesen. Wir können gerne zur Marx japanischer Corner gehen mit japanischen Spezialitäten, die man hier nicht hat. Eins von denen habe ich hier auch aufgeschrieben, das wirst du bestimmt aber gleich dann vorstellen. Ja, Giftbier.
Giftbier, ja. Giftbier, genau. Giftbier wieder von den Lovedelic-Typen, diesmal als Skip, also dieselben Leute, die auch Chibi-Robo gemacht haben. Ist ein Rollenspiel oder ein Action-Adventure, kann man es ja eher sagen, um einen Charakter, Pockel, der bei seiner, ich sag jetzt mal Jugendweihe oder wie man es immer sagen will, oder seinen Weg oder seine Zeremonie zum Erwachsensein verpennt und dafür bestraft wird und dann das ganze Spiel Aufgaben erfüllen muss für andere Leute. Das ist halt so ein typisches Lovedelic-Ding irgendwie, wo man anderen Leuten irgendwie was Gutes tun muss, um selber irgendwie zu wachsen, der Charakter, mit ganz, ganz vielen skurrilen Sachen. Ein Roboter, der angeblich eine Unterhose geklaut hat und schrägen Kram. Und sehr, sehr schönes Spiel, was auch sehr, sehr umfangreich ist. Und die ganze Zeit während des Spiels läuft ein Radiosender mit unterschiedlichen Songs, die immer nacheinander ablaufen, also wie so eine Radiostation richtig, und richtig unterschiedliche Sachen von Elektrokram bis irgendwie Heavy Metal, bis Rock, bis Pop, und das bringt richtig Spaß, das Spiel einfach zu spielen, nur um dann nach einer Zeit wieder den Song zu hören, den man irgendwie gerne nochmal hören möchte. Ein schönes Spiel, leider, glaube ich, bisher noch nicht ganz übersetzt, aber die Leute sitzen da dran. Ich glaube, du hast es auch ein bisschen im Fokus dran.
Ein bisschen, ja. Also ich würde gerne auch mehr von den Lovedelic und Skip-Sachen und sowas spielen. Also ich hoffe, dass irgendwann mal Moon übersetzt wird. Da
Captain Rainbow ist auf jeden Fall eins der nächsten Spiele, die wohl
es
anscheinend
wird vollständig sind. Wird es bald fertig sein? Es sollte ja auch ursprünglich das Captain Rainbow für die Nintendo Wii mal im Westen rauskommen. Hier hätte, wäre, könnte, Konjunktiv. Who cares? Aber Giftbier würde ich mir auf jeden Fall dann auch nochmal geben wollen. Ich hatte es immer ein bisschen in Betracht gehabt und dann darauf gehofft, dass da vielleicht das eines wäre, was im Westen rauskommt. Aber zumindest, ich glaube, vielen Leuten wurde auch die Geschmacksknospen jetzt mal ein bisschen aktiviert und mal ein bisschen so die Aussicht darauf.
Das ist auf jeden Fall eines der, also meiner persönlichen Highlights auch auf dem GameCube gewesen. Dann ein Spiel, was du vorhin noch irgendwie bei den Shootern vergessen hast.
Aber es ist ja mehr ein Port, ne?
Genau, das ist ein Port Star Soldier noch, was irgendwie rausgekommen ist.
Das sind die Hudson, hier Super Star Soldier und sowas, die es auf PC Engine dann früher gegeben hat. Das ist der Star Soldier von der Arcade, glaube ich, ne?
Genau, und es gab halt 4 Spiele von Hudson, die umgesetzt worden sind auf dem GameCube. Gab es allerdings auch für die PS2 irgendwie, und da war auch noch dieses Adventure Island und sowas bei Battle Load Runner war, glaube ich,
eins von denen. Adventure Island ist ja Wonderboy, eigentlich nur mit einem anderen Charakter.
Also mit dem Skateboard, ist das gewesen, genau. Der Teil kam dafür raus. Dann noch ein Spiel, was halt in Japan nur rausgekommen ist, was aber eigentlich ganz geil ist, weil wir ja auch schon mal dieses Thema Visual Novels hatten, ist Lupin.
Ah, Arsène Lupin.
Genau, also dieser, was ist er eigentlich?
Meisterdieb, ja.
Und das ist auch ein Adventure, wo man halt verschiedene Antworten und so anklicken kann immer, um dann im Spiel weiter voranzuschreiten. Also wirklich dieser typische Visual Novel Charakter, allerdings mit echt richtig, richtig schönen Anime-Sequenzen.
Ja, ich weiß, dass zumindest Miyazaki hat ja an vielen Sachen zusammengearbeitet. Es gab ja auch das Castle of Cagliostro, der Film, der ja auch aus der Feder dort entstanden ist. Und visuell, es gibt auch, wenn wir eben bei dem Thema auch gewesen sind, es gibt auch ein Crossover zwischen Conan und Lupin.
Habe ich oben liegen.
Ja?
Den Film meinst du, ne?
Ja, es kommt bald noch ein weiterer Film, glaube ich, jetzt.
Echt?
Da habe ich auch noch was. Ich habe einen Trailer zuletzt gesehen, dass da jetzt noch ein zweiter.
Das war aber nicht der lokalisierte, oder war das
der? Nee, ich glaube, es soll noch ein zweiter in Japan oder so kommen. Aber vielleicht habe ich das auch falsch im Blick und ich habe einen DVD 3D-Trailer oder sowas. Das ist
komisch, gesehen. Ich habe in letzter Zeit auch ganz viele Anime-Sachen wieder gekauft und ich war auch kurz davor, mir diese letzte Lupin-Serie, die rausgekommen ist, zu kaufen. Und bin da, ich steige da aber auch nicht so ganz durch. Ich habe das irgendwie mal ein bisschen geguckt, also Castle of Cagliostro hatte ich halt gesehen, aber so richtig werde ich da auch nicht mit. Also ich kann es immer nicht so richtig einschätzen, was jetzt davon geil ist und was alt ist und was neu ist, weil die irgendwie alle relativ ähnlich aussehen.
Die haben alle relativ stilistisch das ähnlich gemacht. Ich habe zumindest in Richtung Animes, ich habe gerade den Kickstarter gebackt. Ich werde nicht schlau draus, aber die Blu-ray-Fassung von Bubblegum Crisis soll dadurch realisiert werden.
Das ist wie bei Uke. Das ist echt unglaublich. Immer wenn ich bei ihm bei Twitter was lese, dann ist immer so, ich habe dies gebackt, ich habe das gebackt. Und ich glaube, er hat von dem ganzen Scheiß, den er jetzt schon vorher bezahlt hat oder mitfinanziert hat, hat er, glaube ich, drei Sachen gekriegt. Ja, das eine ist das Oculus Rift.
Wann kommt dein GCW Zero, Fabian?
Wenn ich es beim Zoll dann abhole.
Wie lange hast du drauf gewartet? Ein halbes Jahr?
Länger.
Länger, ne?
Im Januar haben wir das gebackt.
Ich habe noch nicht mal die Versandbestätigung für meins.
Ich habe aber zwischendurch auch nochmal nachgehakt. Aber seid ihr jetzt eigentlich schon beim Anime-Plauschangriff angekommen?
Nein, wir gucken uns die Japan-exklusiven Sachen an, die Marc hier noch auf dem Zettel hat.
Muss ich aber echt sagen, es gab bisher nur eine Sache, die ich bei Kickstarter unbedingt irgendwie backen wollte. Und das war von irgendeinem Typen von, ich glaube, dieser RPG-Dingsen-Seite. Der so ein.
Das Buch, das Interviewbuch,
genau. Habe ich
gebackt, ja.
Hast du echt?
Ja.
Und ich habe, das ist so scheiße von mir, ein bisschen assig. Ich habe bis zuletzt gewartet und dachte so, scheiße, wenn es jetzt schief geht, dann ist meine Kohle weg.
Nein.
Da warte ich mal, bis es dann irgendwie halt durch ist und dann ist es durchgegangen. Und dann waren halt die Sachen, die ich eigentlich haben wollte, wie dieses eigene Frage stellen und so weiter, ist alles weggegangen. Was hast du genommen?
Nee, ich wollte das physische Buch auf jeden Fall haben.
Achso, okay.
Also das ist ja der Typ, der die Hardcore Gaming 101-Seite betreibt, der immer sehr, sehr detaillierte Artikel zu spielen hat. Und ich habe auch sein Adventure-Buch, Hardcore Gaming 101 History, dann zu Hause stehen, dann wirklich 700 Seiten Klopper über Grafik-Adventures. Und der hat jetzt über Kickstarter eben den Aufruf gemacht, der geht nach Japan, macht exklusive Interviews mit Leuten und das gibt's dann als Hardcover.
Ich habe da echt gezögert. Ich wollte nämlich, die Version haben auch entweder zwei Bücher mit Unterschrift oder halt mit den Frage gestellt drin und so, aber ich kaufe mir das auf jeden Fall, wenn es rauskommt. So, ein Spiel noch, was auf jeden Fall auch im Westen erschienen ist.
What the fuck?
Cubivore?
Ach, Cubivore. Die eckigen Schweine, die Sachen essen oder so, ne?
Jemand vorher schon mal gesehen?
Nein.
Ein Spiel mit mieser Grafik. Vielleicht seht ihr, wenn ihr das seht, eher schon.
Screenshots, denke ich mal, habt ihr bestimmt gesehen.
Man ist halt eine Figur, die eigentlich so nur aus Platten besteht, sage ich jetzt mal. Und die, je nachdem, wie weit sie sich weiterentwickelt, immer wieder mehr Platten dran kriegt. Und dann kannst du entweder ein Hund sein, eine Schlange oder sonstiges und frisst einfach nur andere Tiere irgendwie. So ein bisschen so Survival of the Fittest. Sehr, sehr limitierte Grafik. Eigentlich recht schlecht auch. Aber das bringt lustigerweise echt ziemlich viel Spaß. Nicht gesehen?
Nee, mir sagt nur der Name was. Ich hab mir jetzt...
Allein schon dieses mit dem Puh vorne drauf auf dem Cover ist halt schon echt ein bisschen schräg.
Warum?
Dann ein Spiel, was hier, glaube ich, auf dem GBA nur rausgekommen ist, Kururin.
Ja, das ist der Nachfolger für GameCube, der ist bei uns leider nicht
rausgekommen. Du hast mir ja noch eine Version geschenkt.
Genau, das habe ich am GBA durchgespielt damals, war so ein super cooles Spiel, was hat sich wahrscheinlich so scheiße verkauft, dass sie den GameCube-Nachfolger dann nicht mehr hier rausgebracht
haben. Das ist schade, leider ist die cool. Also eigentlich, wie würdest du das denn beschreiben?
Was das ist der heiße Draht, oder?
Ein
bisschen, ja.
Der Charakter ist quasi ein länglicher Stab, der sich permanent dreht und du musst ihn durch verschiedene kleine Labyrinthe bewegen und halt immer aufpassen, dass du nicht irgendwo an Wände haust und so.
Ja, das ist der heiße Draht.
Kannst du den frei lenken oder ist dieser...
Kannst den frei lenken, der ist nicht fixiert.
Und die Achse ist halt in der Mitte des Stabes. Ist
wie eine Wippe, die sich dreht und die Mitte steuerst du praktisch.
Und du kannst quasi die Geschwindigkeit beeinflussen, mit der sich das dreht.
Kannst du ja auch in die andere Richtung drehen.
Nee, halt bei der, das kann man nicht. Man kann die Geschwindigkeit, mit der sich der Stab bewegt, aber die Drehgeschwindigkeit kannst du, glaube ich, nicht verändern.
Achso, ich weiß jetzt gerade nicht, ob man im GameCube mit L und R-Tasten das irgendwie drehen konnte.
Auf jeden Fall ist es ein cooles Spiel. Kann man sich auf jeden Fall für ein GBA, glaube ich, ganz billig irgendwie holen. Da hat man mal einen Eindruck davon.
Gibt es auch so Items, die halt den Stab dann verlängern oder halt verkürzen und so, damit du halt durch irgendwelche Sachen durchkommst. Oder du kriegst dann irgendwelche extra Waffen, am Ende sind irgendwelche Handschuhe oder Fäuste, die dann irgendwelche Gegner noch wegboxen und so weiter. Ich kann mir
vorstellen, dass die GameCube-Version, wenn die eine richtige Analogsteuerung drin hat, also dafür finde ich, das ist das doch ganz gut geeignet, dass man diese ganz filigranen digitalen Eingaben auf dem GBA machen musste. Das war schon mal ein bisschen...
Ein ähnliches Spiel, nur mit einem anderen Prinzip ist Pivot, glaube ich, auf dem iOS, also auf Handys.
Da sagen die Leute, dass es sehr gut sein soll.
Ja.
Musst du dann das Handy kippen.
Da ist es auch so ein Objekt, was auf einer festgelegten Schiene fährt. Nur veränderst du da nicht die Geschwindigkeit, sondern du musst halt immer... Oh Gott, wie erklärt man sowas denn?
Muss halt immer noch weiter.
Ja, genau.
Nein, jetzt erklär's.
Erklär's, ja.
Keine Ahnung. Ich habe selber nicht gespielt. Mir ist es jetzt nur gerade eingefallen, weil das ein ähnliches System ist, gerade aktuell ist. Muss ja, halt auf jeden Fall auch anhand, neben dieser Schiene sind halt Objekte aufgebaut und du kannst halt das Objekt, was auf der Schiene fährt, immer links oder rechts ausrichten. Und wenn das Objekt halt gerade rechts von der Schiene ist und da ist ein, und da ist ein Hindernis und es knallt dagegen, hast du verloren. Mhm. Du musst halt immer möglichst schnell immer ausweichen. Das ist halt so ein Rhythmusspiel, so ein bisschen.
Ja, also das sind ja Konzepte, da könnte Nintendo ruhig mal, warum das nicht als 3DS-Download irgendein neues Kuririn. Kuririn? Kuririn war es, ja.
Sag mal, Kuririn.
Kuririn war der von Dragon Ball. Krillin, sagt ihr hierzulande. Ja, aber ich hatte es auch ab und zu mal ins Auge gefasst, aber leider eben nie eine westliche Version gekommen und da war mir das Importieren jetzt nicht so wichtig bei also diesem Spiel.
Das Coole bei der GameCube-Version ist, dass man es halt zu viert spielen kann mit einem Splitscreen. Das geht halt darum, dann möglichst schnell zum Ziel zu kommen.
Oh, das ist wieder ganz
und dann
cool.
Hast du halt wieder diesen Ansporn, irgendwie dann möglichst schnell irgendwie dich da durchzumogeln.
Drückt man sich dann auch weg gegenseitig?
Ja, drückt man auch. Man klaut sich auch sozusagen den Weg dann oder verbarrikadiert sich den Weg, wenn irgendjemand dann da irgendwie haken bleibt oder sowas. Das ist ganz cool gemacht und je nachdem, welche Items man anwählt oder wie geschickt man sich auch anstellt und irgendwie andotzt irgendwie an irgendwelchen Engen, das ist auf jeden Fall irgendwie ein anderes Spiel. Also auch was halt irgendwie vorher oder wenn ihr dieses Pivot jetzt irgendwie, was du eben erwähnt hast, so, ich kannte das nicht, was man auf jeden Fall gerade für irgendwie Tablets oder so irgendwie bestimmt mal anwerfen könnte, weil halt diese Fingersteuerung dann dafür eigentlich ganz praktisch ist. Das letzte Spiel ist Homeland, das ist
mit Claire Danes, ja.
Weil wir vorhin irgendwie über Spiele, die online funktionieren, es gab halt diese drei
Fantasy-Star-Spiele
und Homeland war das letzte und das ist halt auch ein Rollenspiel, ein non-lineares Rollenspiel und hat halt auch ganz, ganz skurrile Charaktere. Ich kann das Gregor mal ganz kurz
jetzt reingucken. Ich guck mal kurz rein.
Und hat so ein Feature, dass man verschiedene Charaktere einsammelt im Laufe des Spiels. Und dass sie sich alle an die Hand nehmen, um halt ihre Status-Eigenschaften irgendwie zu
weiterzugeben oder
kombinieren. Halt, du rennst dann halt mit ganz vielen lustig aussehenden Figuren rum im Spiel, die halt alle wie eine Kette bilden. Und das hatte auch einen Online-Modus, in dem man allerdings der Game Master ist, der das Spiel für die anderen generiert, wo sie sich halt aufhalten, was für Gegner sie kriegen und so weiter und so fort. Ist halt echt ein ganz, ganz skurriles Spiel und bestimmt auch nicht jedermanns Sache, aber das war halt so ein, wie gesagt, das von den vier Spielen, die rausgekommen sind für Online-Modus, war es halt eins von denen,
irgendwie
was nicht
Fantasy Star ist. Irgendwie muss sich ja auch dann der Kauf des Modems dann lohnen.
Ja, das ohnehin. Also das Modem hat sich eigentlich auch nur gelohnt für diese Tunnel-Software, die ich schon vorhin erwähnt habe, um Mario Kart online oder beziehungsweise mit anderen Leuten zu spielen. Ansonsten war das halt eher dafür ausschlaggebend, um Spiele auch zu kopieren, beziehungsweise halt auszulesen. Aus dem GameCube.
Das sind dann das irgendwie, wo dann die findigen Leute dann herausgefunden haben, wie sie die Kabel dran klemmen. War nicht sowas ähnliches bei den Dreamcast damals so
ist gewesen? Ist genau dasselbe mit dem Modem gewesen, dass du darüber halt die Dinge auslesen kannst.
Das haben sich die Hardware-Entwickler auch nicht gedacht. Wir machen ein Modem, damit die Leute in die Welt kommunizieren können und die laden sich einfach die Spiele direkt aus dem Dreamcast oder dem GameCube runter.
Ist auch interessant, weil dadurch, dass dieses Broadband-Adapter-Ding halt extrem teuer geworden ist. Also es war halt wirklich das, was alle Leute haben wollten, um halt ihre Spiele auszulesen und dann halt auch.
Warum verkauft sich die Hardware, wenn wir gar keine Spiele haben, die online gehen?
Ja, der Dolphin-Emulator. Und eine Sache wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen, nachdem wir vorhin gar nicht drauf eingegangen sind, auf das Pad. Trant hatte es ja ganz kurz erwähnt, warum das irgendwie so komisch aussieht mit der mit den Tasten.
Ja, da hätte ich auch gerne nochmal drüber gesprochen.
Was mich echt furchtbar vorher aufgeregt hat, an Wertungen in Zeitschriften, ist, dass die GameCube-Version, wenn es Multiplattform war, unabhängig davon, ob die Grafik schlechter war oder nicht, immer abgewertet wurde, weil das Pad nicht gut war, beziehungsweise dass die Leute Probleme damit hatten, mit dem Pad zurechtzukommen, wo ich mich dann immer frage, wie bescheuert die Leute sind, dass sie, nachdem das Pad so lange raus ist, immer noch nicht damit umgehen können oder man auch diesen Umstand, dass die Tasten halt nicht angeordnet sind wie bei der PS3 oder bei der Xbox, dass man dafür Punkteabwertung gibt. Weil also für mich war das immer, wenn du es ein bisschen damit gespielt hast, dann bist du damit auch klargekommen. Ich hatte nie ein Problem damit, irgendwelche Tasten nicht zu finden.
Ich finde, es ist ja immer eine Frage der Gewöhnung. Ich meine, du kommst immer irgendwie mit klar, aber nachdem die halt mit dem N64 halt ein Pad gemacht haben, was quasi wegweisend war, und das Super Nintendo Pad hatte halt einfach die Schultertasten neu, aber das war auch geil. Die Wii kann man auch sagen, es ist eigentlich ein Steuerungskonzept, was für sich alleinstehend gut funktioniert. Aber das GameCube-Pad fällt für mich da wieder so ein bisschen raus, weil es quasi einfach nur eine abgewandelte Kopie ist von bestehenden Konzepten. Aber eben nicht besser, meiner Meinung nach. Aber
wenn du überlegst, dass zum Beispiel das Xbox-Pad, das hatte halt den Schwarz- und Weiß-Button an so beschissenen Stellen, dass das du stimmt, andauernd immer. Draufgedrückt
egal,
bist.
Egal ob beim Großen oder beim Kleinen.
Und das hat halt keine Punktabzüge gegeben dafür. Das fand ich halt merkwürdig. Ja,
das mit den Punktabzügen wusste ich jetzt gar nicht. Aber ich finde einfach... Das, weißt du, zum Beispiel, warum hat das nur einen zweiten Shooter-Knopf auf der rechten Seite, den, wie heißt der, Z-Knopf? Z-Button, ne?
Ja, das war genau. der normalerweise dann hinten gewesen ist, beim N64.
Das ist so random, ja? Weißt du, und der ist auch noch lila. Und warum ist da haben sie das hier vom N64 übernommen. Oh, der zweite Stick, das ist mal nur der Kamerastick. Deswegen nennen wir den auch C, machen ihn gelb und kleiner und da unten hin. Okay, das asymmetrische ist ja okay, aber trotzdem.
Ja, dafür aber auch dieses.
Der ist sau klein.
8-Wege-Ding, wo du den auch dann einhaken kannst. Das war ja auch so ein Ding, was nur die Nintendo-Geräte hatten, ne?
Genau. Dass du diese Mulde also das hast ist je nach Spiel ist es mal gut, mal schlecht, finde ich.
Mhm. Also ich mochte zumindest die L und R-Taste eigentlich ganz gerne, weil die analog waren für Rennspiele und dieser Klick am Ende war, glaube ich, auch nochmal eine ganz gute. Ich mochte das eigentlich
okay.
ganz gerne.
Aber wie das halt so ist, der ist für manche Sachen ganz gut, das Analoge und auch das Klicken, weil da kannst du fast schon sagen, er hat zwei Funktionen, aber der ist dann halt bei anderen Sachen wieder blöd. Weißt du, nehmen wir mal an, ich weiß nicht, bei Tony Hawk zum Beispiel, alte Scheiße, musstest du halt immer den Schulterknopf drücken, um dich zu spinnen. Mhm. Sowas wäre hier total doof gewesen, weißt du?
Und deshalb ist dann
so
aber
digitale
auch wahrscheinlich
Eingaben sind damit scheiße. Mhm.
Das war halt bei komischen Spielen. Und was viele Leute auch bemängelt haben, dass der Controller halt so klein ist für ihre Hände. Für mich ist der aber echt so optimal gewesen. Und der gehört wirklich zu meinen Lieblingscontrollern.
Wie er in der Hand liegt, finde ich auch wieder sehr gut.
Findest du auch echt das Steuerkreuz gut? Das Steuerkreuz fand ich immer so ein bisschen...
Super mini, ne?
Ja, ist ein bisschen klein geraten dabei.
Es ist klar, die Positionierung an der unteren Seite ist eben, für uns ist es nicht so wichtig, dass es ein Steuerkreuz gibt, drückt es ein bisschen aus.
Und auch die Tasten, also du sagst jetzt selber, muss man keinen Punkt dazu geben, weil ich sag auch, man kann sich dran gewöhnen, aber ich habe mir echt schwer getan, weißt du, die Sachen schnell zu finden, wenn zum Beispiel nur auf dem Screen was angezeigt wird, drück X. Ey, ich habe keine Ahnung, welcher von den beiden grauen das jetzt
ist. Das hast du aber auch ohnehin, wenn du halt Multiplattform spielst, was wir halt alle immer spielen, dass halt die Tasten
die gleichen vier Farben und alle anders angeordnet.
Bei Xbox kann ich's und bei PlayStation habe ich das sofort im Kopf. Beim GameCube nie.
Kann das gar nicht. Wenn du mich irgendwie fragst, jetzt bei PS oder so irgendwie, ja hier, die Taste drücken, dann muss ich erstmal überlegen, ist es oben, unten, rechts oder links oder so, keine Ahnung.
Den weiß ich, kann ich eigentlich ganz gut.
Also bei der PlayStation kann ich so eine Probleme.
B ist Quadrat, Y ist Dreieck, A ist X und was ist der nächste?
Du meinst auf das Xbox-Pad umgelegt. Ja. Also zum Beispiel, wenn du es auf Nintendo-Sachen ist, machst, dann ist Kreis A, X ist B, Viereck ist Y und X ist Dreieck.
Jetzt auf Super Nintendo-Pad umgelegt? Ja. Mhm. Achso, nee, ich meine jetzt aufs PlayStation-Pad umgelegt.
Vom PlayStation auf Super Nintendo Pad umgelegt.
Das ist ja nochmal was anderes. Ach du Scheiße.
Und dann vielleicht was so, da kann man so ein Chiffre-Code machen, wie die, die Navajo-Indianer im Zweiten Weltkrieg, ne? So in verschiedene Tastenbelegungen über verschiedene Konsolen dann und daraus sich einen Morse-Code erstellen.
Also insgesamt, wenn ich nochmal so reüssieren darf, ist der GameCube für mich eigentlich neben dem Super NES fast mit meiner Lieblingskonsole. What? Ohne Scheiße, weil so viele Spiele darauf, die ich so ins Herz geschlossen habe. Also auf jeden Fall unter meinen Top 10 schon mal zwei Spiele, die auf jeden Fall drin sind, Metroid Prime und Wind Waker. Mhm. So, und dann halt noch so viel ganz Kleinkram, halt so spezielle japanische Sachen, an die ich irgendwie tolle Erinnerungen habe und so. Und dafür schlägt der GameCube für mich persönlich die PS2 locker.
Das ist schon mal eine Aussage.
Das ist eine Aussage. Ich glaube, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber ich muss jetzt aber auch sagen, dass ich jetzt auch gemerkt habe durch den Podcast und so, es gab eigentlich schon eine ganze Menge interessanter Spiele. Also wenn es so viele interessante Spiele am Ende der Wii U-Zeit auch mal geben wird, dann...
Ja. Vor allem, weil es halt nicht so Masse war. Also weißt du, es gibt halt so viele Sachen, an die man, selbst sowas wie Beach Spikers gab es halt in der Form nicht auf einer anderen Konsole. Wave Race gab es auf keiner anderen Konsole. F-Zero gab es auf keiner anderen Konsole. Also nicht nur dadurch, dass es halt Nintendo-Lizenzen waren oder so, sondern einfach so viele innovative Sachen. Auch die Resident Evil-Sachen sind eigentlich dadurch ganz anders gewesen.
Und wir haben sogar noch ein paar Sachen auch vergessen, das ist mir aufgefallen. Also ich hätte drei Spiele, jetzt würden mir gerade noch einfallen. Von lustigerweise habe ich die alle und zwei davon habe ich nie gespielt. Das erste ist Geist.
Super, 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 scheiße.
Oh Gott. Das war so eine Art Ego-Action-Adventure. Ach genau,
Beyond One Soul.
Was, glaube ich, nicht so richtig krass gut war, aber es war sehr gehypt vorher auch. Und, stimmt.
Also, Geist war super, super, super scheiße.
Fandest du?
Du hast das gesagt.
Achso, nee, Geist war eigentlich super von der Idee her, dass man halt in verschiedene Personen reinschlüpfen kann. Und so ein bisschen wie heißt denn das, Messiah? Auf dem PC.
Es wurde jetzt öfters nochmal genannt im Kontext zu Beyond Two Souls, ähnlich. Mhm. Also auch wenn es, glaube ich, anders war vom Konzept her, als das, was man dann in dem Spiel dann vor sich hatte, aber die Konzeptidee, so ein körperloses Wesen zu spielen, das auch noch mit seiner Umwelt irgendwie dann Sachen abschauen kann, machen kann, eventuell interagieren kann, wo aber die Umwelt nicht Bescheid weiß, dass jemand da ist.
Genau, also du schlüpfst halt in verschiedene Personen rein, kannst praktisch deren interaktive Möglichkeiten ausnutzen, um halt im Spiel weiterzukommen. Ist eigentlich eher in Richtung Action-Adventure, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist relativ mies weggekommen. Also von der Idee her ist es geil, die Ausführung war jetzt nicht viel, vielleicht nicht so ganz perfekt, aber das war auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Spiel. Also von den Spielen, die ein bisschen innovativer waren, weiß nicht, wenn man das irgendwie mit ein bisschen mehr Liebe oder mehr Zeit irgendwie behandelt hätte, hätte da wahrscheinlich was richtig, richtig Geiles werden können. Und Messiah war ja damals auch so angekündigt, von wegen so, oh, das Spiel irgendwie, das wird irgendwie.
Und dann war es David Perry, ha.
Genau, das ist das Problem wahrscheinlich daran gewesen, so ähnlich wie David Cage, die halt irgendwie Sachen verbockt.
Ja, ich lasse da aber jetzt nicht so auf Beyond kommen.
So, ich habe noch ein
Spiel. Du findest das wirklich gut, ne?
Ich habe, wenn's mal gezündet hat, dann hat's wirklich gezündet.
Oh, ich habe da echt eine Krise gekriegt bei.
Das zweite Spiel, was ich sagen wollte, das habe ich leider auch nie gespielt, das hätten wir bei den Jump'n'Runs mal nennen können, ist dieses Wario World Jump'n'Run.
Habe ich gespielt. Ach, von Treasure.
Das Treasure-Ding, ja, tatsächlich. War es denn klassisch Jump'n'Run oder so Plattform?
Nicht wirklich. Geprügel, das war
Gewusel?
Komisch war das irgendwie. Auch eher Sidescrolling-Elemente mit so ein bisschen 3D im Raum rumlaufen, und aber war zu eintönig auf Dauer. Ich weiß auch gar nicht, also normalerweise ist ja Treasure immer eine Auszeichnung dafür, besondere Sachen zu machen mit Genres, sei es nun Shooter, sei es Jump'n'Run, so wie Silhouette Mirage oder so. Und bei dem Spiel weiß ich auch nicht. Gab es auch mal günstig, habe ich auch schon überlegt, mir das nochmal zu kaufen und so. Ich habe es damals gespielt, aber ich fand es irgendwie nicht so richtig geil. Das Charakterdesign hat mir nicht so zugesprochen, das war halt auch so eine komische Grafik, war irgendwie.
Ja, ich kenn's nicht, also.
Schwer zu beschreiben irgendwie, aber das war auf jeden Fall eins von den Spielen, wo halt auch ganz, ganz viele Leute dachten, das wird was richtig Geiles. Mhm. Und es war im Nachhinein so, es ist eher so auf die Liste so, okay, kann man vergessen.
Ja, es gibt bessere Wario-Spiele, um einiges.
Genau, das stimmt. Das ist ein guter, super Überleitung. Wir haben nämlich noch WarioWare Mega Party, Mega Game Party, wie hieß es?
Mega Made in Wario.
Ja, okay, aber das war ja nur eine Handvoll der Minispiele, die auf dem GBA damals gewesen sind, im Vorplayer.
Genau, ergänzt noch um Multiplayer-Kram, aber trotzdem war das Spiel, auf dem es basierte, war richtig geil. Also das ist auch so, das ist so ähnlich wie bei Paper Mario, ist auch eine Serie, die heutzutage, wenn du jetzt guckst, was für eine relativ lahme Veranstaltung dieses neue Wii U-Spiel ist. Früher war Mario immer richtig geil, das hat geile Ideen gehabt, das war total verrückt und das war so ein richtig anarchistisches Videospiel und das ist auch voll abhanden gekommen, aber das Gamecube-Spiel war meiner Meinung nach noch richtig gut.
Ja, fand ich auch richtig gut. Ich habe jetzt auch letztens das Wii U-Spiel getestet und ich dachte auch so, ey, ein Wario-Spiel auf der Wii war es genauso. Es erklärt halt viel zu viel und es nimmt sich viel, viel, viel zu viel Zeit, weil das Geile ist das Intuitive, dass du irgendwas machen musst, schnell reagieren und so weiter.
Es hat auch so biederen, langweiligen Kram teilweise, der überhaupt keinen Spaß macht einfach.
Ja, also nie das auf der Wii, Quatsch, auf dem Gamecube ist richtig, richtig geil gewesen, weil es halt noch relativ schnell ist. Ist natürlich jetzt auch, wenn man es im Nachhinein betrachtet, wäre das wahrscheinlich heutzutage nicht mal eine iPhone-App, so ungefähr. Weißt du, weil es halt wenig ist. Ja, das ist halt der Nachteil davon, wenn du dann für so ein Spiel irgendwie damals 30 Euro
ausgeben musst. Also nicht, wenn man alle Spiele zusammennimmt natürlich, dann könnte man eine gute iPhone-App draus machen. Wo das Nintendo würde wahrscheinlich einzeln verkaufen.
99 Cent, das dann 3 Sekunden. Dass du halt gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten hast auf dem iPhone. Also weil das Wichtige war ja, du hast ja dadurch, dass du so viele verschiedene Knöpfe hast oder Möglichkeiten, in irgendwelche Richtungen zu drücken, bist du halt auch echt gefordert. Einfach im Kopf so von wegen, okay, jetzt muss ich irgendwie ihm in der Nase bohren, dann muss ich den Stick nach oben drücken oder so irgendwas. Irgendwas Kleines. Und das sind so Reaktionstests eher. Aber es hat halt unheimlich Spaß gemacht, auch mit mehreren Leuten zusammen.
Mein Lieblingsteil ist immer noch der erste für den GBA, den habe ich auch ohne Ende gespielt. Auch meine Geschwister haben das komplett von vorne bis hinten durchgezockt. Diese zwischendurch Minispiele mit dem Skateboard ducken oder hopsen.
Das ist
oder
ja dasselbe.
Mit dem Papierflieger. Ja, deshalb meine ich ja, diese Spiele haben sie dort mit verbaut. Und wenn mir ein, lustigerweise, das war mein allererster Game One TV-Dreh, wo ich, also das war nicht der Beitrag, den ich gemacht habe, aber ich glaube, ich war da gerade 2 Tage im Praktikum. Und da hieß es, wir machen noch eine Party abends. Ne, und dann nehmen wir Ware auf und dann habe ich dort, glaube ich, dann sage ich, hahaha, guck mal, wie lustig. Oh, mit Controller müssen wir so machen. Oh, das sieht man natürlich jetzt hier nicht alles, was ich an Gesten tue im Radio. Aber deshalb verbinde ich das immer auch ein bisschen mit das Varo Minigame, die Sammlung für den Gamecube.
Worauf ist denn das raus? Ach, das war für den Gamecube.
Das auch war noch für den Gamecube, genau. So ein bisschen länger her, ne? So die ersten Folgen.
Ich wollte gerade sagen, ja, es ist komisch irgendwie, wenn man auch überlegt, dass damals irgendwie die Xbox und die PS3 noch relativ neu war. Ja.
Bist du sicher, dass es nicht das Spiel war, was am Anfang für die Wii rauskam? Für die Wii rauskam, weil der GameCube war 2006 schon tot, als Game One angefangen hat.
Die Wii war noch in weiter Ferne dort. Also die haben das nochmal speziell...
Nee, die Wii kam da raus, als Game One angefangen hat.
Nee, erst ein paar Monate später.
Na gut.
Ja, wir haben im September angefangen.
Ja, du hast recht.
Ja.
Und im Dezember kam die Wii raus.
Und es war irgendwie eine Multiplayer-Challenge oder sowas, um Party-Games zu zeigen. Da haben sie tatsächlich, was dann hat der Kollege Flo Wachter noch dann hier Controller organisieren müssen und schauen müssen, wie das aufgebaut ist, damit es dann abgegriffen werden kann. Da haben wir groß Party gemacht, und 2 Tage nach dem Praktikumstart. Deshalb habe ich das noch im Kopf. Sie wahrscheinlich irgendwo noch angucken in einer der frühen Folgen.
Ich war gerade auch immer liegen, ob die überhaupt
online sind. Es war, glaube ich, eine Party-Game-Sammlung-Beitrag. Und da war das Wario mit bei und da war noch ein Guitar Hero mit dabei, glaube ich.
Zeig mal, was man da 2006 so als Party-Spiele hatte.
Ja, mehr gab es nicht wirklich.
So, eure Highlights so für GameCube?
Naja, wir haben es ja, glaube ich, jeder hat es schon individuell so ein bisschen gesagt. Also bei mir ist das natürlich auch Resi 4, aber auch Metal Gear Solid, Twin Snakes. Fand ich super gut. Ansonsten, es fällt mir jetzt schwer, da so einzeln irgendwie rauszupicken. Ich muss da kurz nochmal in meine Liste schauen, die ich mir selber gemacht hatte an Top-Spielen. Ich fand dieses Donkey Kong Jungle Beat ganz cool, Paper Mario. Ja, ich glaube, das sind so meine 3-4 Top-Hits. Ja,
viel mehr habe ich auch nicht. Also das Paper Mario, jetzt wo ich mich auch dran erinnere, das hatte ich auch gespielt und hat super viel Spaß mit. Resident Evil, der Oberburner, also Resident Evil 4 auf jeden Fall. Mhm. Die beiden Metroid-Spiele und das war's fast schon. Also ich habe auch viele andere spaßige Spiele gespielt, aber das sind so echt meine Oberhighlights auf dem GameCube, die ich auch nicht vergessen werde.
Und da kann ich auch nicht viel Neues dazu sagen. Auch Resi 4, Metroid Prime, das erste auf jeden Fall, die Top-Erlebnisse und vielleicht eine Spur dahinter dann das Tales of Symphonia würde ich auch noch mit reinnehmen. Weil es war auch ein ziemlich cooles Erlebnis. Jap. Und Szene. Ach ja, das ist ja, hat ja alles mal wieder gut funktioniert. Wir haben natürlich ein bisschen länger gequatscht, als wir es immer dann vorhaben, aber.
4 Leute, 4 Stunden.
4 Leute, 4,5 Stunden. Das passt schon, aber wie ihr es auch schon vernünftig ausgeführt habt, man kann sagen, es hat sich gelohnt, nochmal eben über den GameCube zu quatschen, weil wir alle jetzt nochmal Ideen bekommen haben, was wollen wir uns nochmal angucken, was wollen wir uns anschauen. Ist vielleicht eine Konsole, die man eher sekundär im Kopf dann behält, weil einfach man sich nur an die paar Highlights erinnert, im Gefühl, ne, mit Resident Evil und sowas, dass da vielleicht noch eine Menge anderer Titel sind, die es mal wert wären, sie sich anzugucken. Und ich glaube auch für die Leute, die jetzt den Podcast dann anhören, speziell wenn die ein bisschen aus der jüngeren Zielgruppe kommen, für die könnte das ja auch vielleicht eine der ersten Konsolen gewesen sein. Ne? Das habe ich ja noch aus der Ära von der PlayStation 1. Für mich war es eben eine Konsole im Teenager-Zeitalter oder Ende Teenager-Zeitalter, die PlayStation 1. Aber viele sind damit aufgewachsen, die verbinden ganz andere Erinnerungen. Also könnt ihr gerne in den Comments mal euch ein bisschen dazu auslassen. Wie habt ihr es denn damals gefunden, damals mit 4 Jahren Super Smash Bros. Zu spielen?
Für mich ist es die Konsole der Midlife-Crisis gewesen. Genau.
Was ist dann jetzt die PS4?
Was?
Was ist die PS4 denn jetzt für dich?
Das ist Rentenalter.
Ende des Zeitalters so bei mir. Schon langsam so Gelenkrheumatismus.
Aber da auch nochmal erstmal großen Dank an Marc, der uns hier hospitiert bei sich in der Wohnung und auch gut versorgt und verköstigt hat, wenn man drumherum schaut. Nicht nur
du hoffst, dass das Abendessen noch schmeckt.
Wir sitzen hier auf heißen Kohlen wegen dem Abendessen, was schon bis ins Wohnzimmer riecht hier.
Ja, der Kuchen ist schon zweimal verdaut von vorhin.
Also werden wir uns gleich draufstützen und natürlich auch an Fabian und an Trant, die ihre Zeit dafür geopfert haben am Wochenende, dass
am
wir Samstag hier nochmal...
Am Samstagabend, ja. 22 Uhr.
Ich fand es aber gemütlich. Also ich hatte mal wieder Bock, ein bisschen zu podcasten. Ich finde es immer so schade, wenn ich höre selber auch gerne viele Podcasts und freue mich über jeden, der das schafft, wirklich wöchentlich Podcasts rauszuhauen. Ich ärgere mich dann auch über die Lieblingspodcasts, die ich sonst so höre, die dann immer so alle paar Monate kommen und denke mir, oh Mann, Leute, ihr macht doch mal eine neue Folge und das passiert einfach nichts und ich aktualisiere, es kommt nichts.
Ja,
deswegen dachte ich mir auch, wir müssten es eigentlich unbedingt mal wieder machen.
Nee, das auf jeden Fall. Da finde ich aber auch, also speziell werden den natürlich dann vorher aufnehmen können, aber dann, oh, der eine kann gerade nicht, der andere kann gerade nicht und
ja,
ich,
ist echt
lass uns das lieber, wenn es so wie heute zusammenpasst, dass wir alle zu viert dann zusammenkommen, dann wir unseren Spaß beim Quatschen im Erinnerungen schwelgen und da kriegen wir auch das Beste raus aus
machen
diesem Podcast.
Machen wir den Resident Evil Podcast nochmal oder ist er jetzt gestorben?
Warum sprichst du das jetzt noch an? Das war so eine harmonische Stimmung.
Wir waren gerade so gut durchgekommen. Ich hab's
so unangenehme Reaktion von Gregor. Die Fresse hat er mit seiner
durch die Schnauze. Ja, also ja, wir werden den noch machen, aber wenn die Zeit dafür reif ist.
Ja.
Das soll ja nicht übers Knie gebrochen
auch
werden.
Auch sehr schön. Es war sehr entspannt und angenehm hier.
Eben.
Und ich habe leider, glaube ich, ab und an mal reingehustet. Ich habe so ein bisschen Husten. Ich hoffe, das nervt nicht zu sehr im Podcast.
Nein,
jetzt schneidest du raus jeden
Husten,
oder?
Deine Huste habe ich rausgeschnitten, aber dann in so eine Timeline gelegt, wo die wiederholst, damit ich sie konstant runterpacke. Das hört sich an, als ob du gerade deine Lunge verlierst.
Ah, deswegen konnte ich nicht so gut sprechen heute, aber...
Ey, pack doch mal vielleicht ein Kaminfeuer drunter oder so.
So jetzt? Warte mal, Marc, dreh mal das Kaminfeuer auf, bitte.
Ich habe alles hier, nur kein Kamin, verdammt.
Oh. Das ist schon warm. Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns jetzt einfach mal schnabulieren gehen.
Oh, geil.
Ja, geil, okay.
Sehr gut.
Tschüss. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.
Thank you.